Männer dürfen lernen, Schwäche zu zeigen. Durchs Loslassen entstehen dann Dinge, die dann so werden, wie sie wahrscheinlich werden sollen. Was spricht dagegen, einfach den Moment zu genießen? Mein Wunsch oder meine Kernmessage an alle, geht einfach los. Das ist halt die Frage, ob Stärke männlich ist oder ob es einfach nur menschlich ist. Ich bin der, der ich bin, und das ist auch gut so. Ich kann gar kein anderer sein.
Herzlich willkommen bei Gefühlt Mann, dem Podcast für mehr moderne Männlichkeit. Über Männerthemen, Männer, die Themen haben und Themen, die Männer betreffen. Für diese Folge bin ich in das wunderschöne Hamburg gereist. Hier habe ich Christoph getroffen. Christoph ist freiberuflicher Filmemacher und Creative Director aus Hamburg. Er hat im ersten Corona-Lockdown im März 2020 einen eigenen Dokumentarfilm veröffentlicht, der mich persönlich sehr berührt hat. In Where Is Now geht es darum, wie wir trotz Hektik und Stress im Alltag ein selbstbestimmtes Leben führen und die kleinen Wunder im Hier und Jetzt genießen können. Viele interessante Menschen, darunter Comedian Atze Schröder mit seiner zärtlichen Podcast-Cousine Till Hoheneder, Speaker und Bestsellerautor Tobias Beck, Dr. Stefan Friedrich, Gründer von Greater, Ex-Nationalfußballer Marcel Jansen, Podcaster Andreas O. Loff und viele mehr kommen in diesem Film zu Wort. Ich schaue mir den Film tatsächlich immer wieder mal an und genieße die vielen Impulse. Mich hat interessiert, wer der Mann hinter der Kamera ist, der diesen anderen Menschen aus den verschiedensten Ländern dieser Welt so wundervolle Antworten entlockt hat. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle für dich. Solltest du den Film noch nicht gesehen haben, empfehle ich dir hier kurz auf Pause zu drücken, um auf den Link in der Podcast-Beschreibung zu klicken. Der Film dauert ca. 25 Minuten und es ist sinnvoll, dass du ihn dir vorher mal angeschaut hast, auch damit du weißt, wovon wir so reden. Wir sind natürlich gespannt, wie der Film dir gefällt. Gib uns doch gerne mal ein Feedback. Gemeinsam sprechen Christoph und ich über die Ruhe, das Fertigwerden, das Loslassen in verschiedenen Lebenssituationen, das Alter, die Schwierigkeit, kindlich zu bleiben, die Kunst, den Weg des Lebens zu genießen und natürlich über die wundervollen Situationen, die Christoph während der Dreharbeiten von Where Is Now erlebt hat. Diese Folge ist auch besonders, weil du viel über mich, meinen Werdegang und mein Hauptberuf als Sänger erfährst, denn unser Gespräch geht nicht nur bei mir, sondern auch gleichzeitig bei Christoph im Podcast online. Deshalb haben wir uns gegenseitig ein paar Fragen gestellt und uns von Mann zu Mann ausgetauscht. Christophs Podcast findest du übrigens auf der Website von Where Is Now, die ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe. Außerdem habe ich für diese Folge erstmalig einen Supporter mit an Bord. Die Aufnahmen haben im fantastischen Ambiente des Empire Riverside Hotels in Hamburg stattgefunden. Genauer gesagt in der 20 Up Skyline Bar in über 90 Metern Höhe mit Blick auf die Elbphilharmonie, den Hamburger Hafen und die wunderschöne Hansestadt. Wenn du mal eine Reise nach Hamburg planst, kann ich dir das Hotel und diese einzigartige Bar direkt an den Landungsbrücken nur empfehlen. Schau einfach mal unter www.empire-riverside.de oder im Social Web unter Empire Riverside Hotel rein. Nun wünsche ich dir viel Freude bei einer neuen Folge Gefühlt Mann. Teile mir danach gerne mit, wie sie dir gefallen hat. Ich sage, fühl dich gut mit Christoph L. Wagener. Wir gucken gerade auf Augenhöhe, würde ich fast sagen, auf die Hamburger Elbphilharmonie.
Ja, ein grandioser Blick. Ich als Hamburger, gebürtiger Hamburger und jetzt nicht aufgewachsen in Hamburg, aber trotzdem schon wieder 20 Jahre lebend in Hamburg, war hier auch noch nicht oben. Mhm. Also den Blick kenne ich auch nicht. Großartig.
Genau, wir sitzen im Empire Riverside Hotel in der 20 Up Sky Bar und schauen auf den Hamburger Hafen, auf den Trubel, auf... Es sieht ein bisschen aus wie im Miniatur-Wunderland. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
Da war ich auf jeden Fall und du hast recht, das hat tatsächlich Ähnlichkeit. Ist auch gar nicht weit weg von hier. Könnten wir vielleicht auch sehen von hier.
Ja. Genau. Und ich war eben schon ein bisschen früher da, habe alles eingerichtet und aufgebaut und da kam mir die erste Frage und ich habe mich gefragt, wenn man hier so auf den Trubel guckt, auf die Unruhe, auf die Rastlosigkeit, was du mehr bevorzugst? Bist du eher da, wo der Trubel ist oder hast du gerne mehr Ruhe?
Ich glaube, ich mag beides. Also die Ruhe brauche ich, glaube ich, häufiger, aber zu ruhig darf es dann auch nicht werden. Also wie ich gerade schon meinte, ich bin ja nicht in Hamburg aufgewachsen, sondern in einem kleinen Dörfchen zwischen Hamburg und Bremen am Rande der Lüneburger Heide. Und da war es jetzt, abgesehen von irgendwelchen lauten Treckern, dann doch sehr ruhig. Also zumindest was die Unternehmung oder die Möglichkeiten, was das Unternehmen angeht, war es dann doch sehr ruhig. Und ich denke mal oder ich weiß, dass es Gründe gibt, warum ich nach Hamburg zurückgezogen bin, ja. Mhm. Wie sieht es denn mit dir aus?
Ja, auch ähnlich. Genau, ich komme aus einem kleineren Ort, 40.000 Einwohner, glaube ich.
Ja, das ist ja schon viel. Das ist ja mehr als 10-mal so viel wie mein kleiner Ort.
Okay, wir definieren kleiner Ort neu.
Ja.
Genau, bin irgendwie 30, 40 Minuten von Köln entfernt, genauso viel von Bonn und bin aus diesem Ort tatsächlich bis heute nie weg, also nie weggezogen. Ne? Ich habe immer in dem Ort gelebt. Genau, und brauche auch mehr die Ruhe als den Trubel. Ich mag das total, mal in die City zu fahren, abends mal was trinken zu gehen. Merke dann aber schon auf der Rückfahrt tatsächlich nach Hause, boah, ich habe jetzt echt Bock auf Ruhe. Es darf auch Musik laufen, aber dann was Ruhiges. Mich entspannt hinsetzen, in den Garten gucken und ja, dann wieder runterfahren. Das hat sich aber auch geändert. Also das hatte ich nicht immer so.
Okay, was ist da passiert oder was?
Das Alter vielleicht.
Das Alter. Das heißt, du warst der wilde Fabian warst du.
Nee, und dann gar ist er nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Ja, ich glaube, wenn du so dein Safe Room irgendwann gefunden hast, und damit meine ich noch nicht mal nur die Räumlichkeit an sich. Ja. Ich glaube, das trägt viel dazu bei. Da, wo wir wohnen, das manifestieren wir uns unbewusst. Ne? Vorher kam ich aus einer ganz kleinen Drei-Zimmer-Wohnung, dann kamen Frau und Kind und Hund dazu. Und dann wurde es ein bisschen größer. Und ich habe, witzigerweise, habe ich neulich noch drüber geredet, am Anfang in diesem dann größeren Haus, wo wir jetzt drin wohnen, mich total unwohl gefühlt, weil ich so aus dieser kleinen Drei-Zimmer-Altbauwohnung, alles hat geknarrt, es war gemütlich, hast 3 Schritte gemacht, warst du durch die Wohnung durch, so ungefähr. Hat mich tatsächlich dieser Raum, den ich jetzt liebe, total überfordert. Diese Größe, also nicht, dass ich jetzt in der Villa wohne. Ne?
Nee, aber tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, wie wohnst du
denn? Genau, ja. Wir reichen Fotos nach.
Ja,
das fällt mir schon auf, dass ich das jetzt mehr mag. Den Raum und trotzdem dann die Ruhe da drin. Ne?
Ich finde auch, dass Raum und Ruhe vielleicht ein Stück weit zusammengehört. Aber Ruhe müssten wir vielleicht auch nochmal definieren. Ruhe heißt ja nicht, dass keine Lautstärke da ist. Mhm. Ich denke mal, bei dir mit Hund und Kind wird es ja auch nicht jetzt permanent ruhig sein.
Wie kommst du darauf?
Weiß ich nicht, ist nur eine Vermutung. Aber Ruhe heißt für mich eigentlich auch Geborgenheit, ein Rückzugsort und vielleicht auch so ein kleines Nest. Und ich könnte mir vorstellen, so ging es mir auch. Also man muss nicht immer diesen großen Raum haben, um diese Ruhe oder Geborgenheit zu spüren. Also wenn man eine kleinere Wohnung erst hat, in der man sich wohlfühlt, ist vielleicht gar nicht so der Wunsch nach mehr Raum im Sinne von Quadratmetern dann da. Und ging mir tatsächlich ähnlich, als wenn die jetzige Wohnung gezogen sind, die jetzt auch deutlich größer ist, dass wir auch dachten, also wir beide, beim Umzug, Gott, was machen wir mit dem Extraraum jetzt hier? Mhm. Also irgendwie totaler Luxus, das haben zu können. Jetzt freuen wir uns drüber, gerade jetzt mit Corona auch, diese Rückzugsmöglichkeit zu haben oder fürs Homeoffice einfach auch sich aus dem Weg gehen zu können. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass irgendwie so was Heimeliges, so ein kleines, gemütliches Nest manchmal vielleicht mehr ist als große Fläche, die man dann ja auch blöderweise noch putzen muss.
Das kommt auch noch dazu. Ja, und es ist ja auch interessant, dass du, so geht es mir manchmal, ich kann in einem lauten Raum sein, akustisch laut im Raum sein und trotzdem eine ganz ruhige innere Spur gerade fahren.
Ja.
Ich kann aber auch zu Hause ganz alleine sitzen im Wintergarten und raus aufs Feld gucken. Wir wohnen direkt an so einem Feld. Es ist optisch ruhig und akustisch ruhig und trotzdem sitze ich da und fange an zu wibbeln. Ne? Das, weil du gerade sagtest, Thema Ruhe. Ne? Mhm. Was ist das und wo sitzt die und wann haben wir sie?
Ja. Genau, und ich finde, also bei mir persönlich ist es auch diese optische Ruhe, also das Visuelle. Mhm. Ich bin natürlich auch ein sehr visueller Mensch jetzt als Filmemacher und nehme deswegen auch wahnsinnig viele Reize dann auf, besonders über die Augen. Und also tun wir alle, Ich glaube, das Sehen ist ja eine der reizvollsten Sinne. Mhm. Also reizvoll im Sinne von viel, aber auch, ich persönlich finde es auch reizvoll und schön. Aber manchmal ist es auch zu viel. Mhm. Also gerade auch dieser Trubel, der jetzt durch die Bildschirme kommt. Ne? Das ist ja auch alles, was so mit den Augen auf und wahrgenommen wird. Instagram und Co. Also überall flackert was. Und da vermisse ich dann jetzt, wenn wir mal über einen Nachteil in der Stadt vielleicht reden wollen, diesen Weitblick. Also jetzt gerade haben wir ihn hier. Aber normalerweise, wenn du nicht gerade im 20. Stock wohnst, dann hast du es in der Stadt nicht so mit Weitblick.
Was machst du dann, wenn du die Rastlosigkeit so ein bisschen spürst?
Ja, also Rastlosigkeit würde ich es in dem Fall nicht nennen, sondern eher die Enge vielleicht. Mhm. Dann haben wir natürlich in Hamburg auch gute Möglichkeiten, mal rauszugehen an Alster oder an die Elbe. Da hat man mal ein bisschen mehr Blick.
Mhm. Mehr Blick.
Mehr Blick, also weiteren Blick. Oder halt auch mal ganz raus aus der Stadt. Ne? Mhm. Das ist schon was ich auch brauche von Zeit zu Zeit. Und nachdem ich vom Land weggezogen bin in die Stadt und dann hier auch studiert und gelebt habe dann zum Studium auch, habe ich es dann auch mal genossen oder genießen können, wieder rauszufahren in mein Heimatdorf, da um ein paar Tage zumindest übers Wochenende mal zu sein. Aber dann reicht es mir auch wieder, dann brauche ich auch die Möglichkeit, wieder rauszugehen und ein bisschen, ja, das Leben vor der Tür zu haben. Nicht dass ich es jeden Tag annehmen muss oder jeden Tag Party machen muss, auf gar keinen Fall, zumindest nicht mehr. Aber die Chance zu haben oder die Möglichkeit zu haben, innerhalb von ein paar Minuten ins Lieblingscafé zu gehen oder was unternehmen zu können.
Und da ist ja dann wieder die Geborgenheit, ne? Auch wenn man zur Familie fährt. Meine Mutter sagte immer, das Schöne an einer Großfamilie, man ist nie allein. Mhm. Und das Schlechte ist, man ist nie allein.
Das ist wohl so. Also jetzt sind wir keine richtige Großfamilie. Ich habe jetzt einen Bruder und der wohnt auch nicht in Hamburg, sondern den sehe ich dann auch sehr, sehr selten. Leider, weil der auch Kinder hat, die Neffe und Nichte, die sehe ich natürlich auch gern. Mhm. Aber der leider zu selten jetzt gerade mit Corona. Es ist echt schade, die nicht wirklich aufwachsen zu sehen.
Ja.
Wie ist denn mit dir? Also du hast ja jetzt auch schon Familie.
Ich habe Familie, ja. Ein Sohnemann, der ist jetzt 9. Mhm. Und wie du eben sagtest, hält das Haus auf Trab sozusagen.
Ja.
Und da kommt aber dann wieder das Positive an der Großfamilie, weil natürlich, also er ist nicht mit nach Hamburg gereist jetzt.
Ja.
Und Omas passen auf ihn auf und das ist schon sehr entspannt zu wissen, dass da einfach Menschen sind, auf die man sich sehr, sehr gut verlassen kann. Ja, die dann auch da sind.
Und Freiräume geben dann wahrscheinlich auch für die eigene Freizeit oder die Zeit mit der Frau dann was unternehmen zu können.
Das ist ein riesiger Punkt. Ja, also wir fahren einmal im Jahr ungefähr hier nach Hamburg. Deshalb ist es für uns auch immer sehr schön, eine sehr schöne Auszeit. Unser Sohnemann ist auch schon mit hier gewesen. Mhm. Aber das sind dann tatsächlich die Momente, wo man weiß, okay, da haben wir jetzt nochmal Zweisamkeit. Weil man da, glaube ich, Mann und Frau ein bisschen aufpassen darf, wenn Kinder ins Leben kommen, dass man sich als Paar nicht vergisst oder nicht zu sehr in den Hintergrund stellt. Da habe ich mich neulich noch mit jemandem drüber unterhalten, der jetzt bald Papa wird. Wir sind dann so auf das Gespräch gekommen und dann habe ich ihm halt gesagt, guck, dass ihr zweisam bleibt auch. Ne? Mhm. Ihr dürft euer Kind in alles mit involvieren, emotional natürlich sowieso, aber vergesst euch nicht als Paar und vergesst auch nicht, dass ihr davor vielleicht mal am Wochenende nach Hamburg gefahren seid und einfach mal nichts gemacht habt, im Wellnessbereich und auch mit gutem Gewissen mal nichts gemacht habt und das kann man sich beibehalten und das finde ich, haben wir bisher ganz gut geschafft. So,
ja. Da klingt ja schon was ganz Spannendes raus, nämlich dass es verschiedene Rollen sind, die man da einnimmt für sich selbst. Mhm. Und dass es vielleicht oder sehr wahrscheinlich gar nicht diese eine Männerrolle gibt. So, du mit deinem Podcast gefühlt Mann.
Ja.
Wenn ich dich mal fragen darf, wie fühlst du dich denn als Mann?
Gerade ganz gut.
Ja, das ist schön.
Ja, da sprichst du was an. Das ist halt genau das, ne? Wie es in meinem Podcast ja heißt. Ich möchte die verschiedenen Facetten der Männlichkeit zeigen. Ganz am Anfang war mal die Idee, den Podcast gefühlt Mensch zu nennen, weil ich eben dachte, wenn ich jetzt einen Podcast über Männer mache oder mit Männern über Männer, Männerthemen, dann behandle ich ja schon wieder nur die eine Schiene. Habe aber dann im Laufe der Brainstorming und hin und her und ich traue mich doch nicht und doch ich traue mich, dann für mich festgestellt, doch, das ist schon ganz gut, weil wir das tatsächlich ja nicht nur dann für uns machen, ich glaube, ich sag's im Trailer auch, sondern es hat ja dann Auswirkungen auf eine Beziehung, auf eine zwischenmenschliche Beziehung, auf die Gesellschaft an sich. Genau, da habe ich mich auf die Suche begeben. Und tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen Lehre, was du zu lernen hast. Mhm. Dass es dann natürlich auch so ist, dass es Themen sind, die mich momentan oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft natürlich auch beschäftigen. Und ja, ich weiß, weil ich viele Männer kennengelernt habe, die dann an einem ähnlichen Punkt stehen, in ganz verschiedenen Facetten eben, dass es viele Männer gibt, die einfach sich fragen, ja, okay, wie geht das da weiter gesellschaftlich mit den Männern, mit uns Männern? Und deshalb finde ich es dann doch ganz gut, dass ich den Blick dann eher auf die Männer richte, ja. Und bisher muss ich sagen, in jeder Folge sind die Frauen unglaublich gut weggekommen. Also es ist nicht so, dass wir hier...
Da gibt es ja auch keinen Grund, weshalb sie nicht
das
gut
ist
wegkommen
ja
sollten.
Ne? Genau, ja.
Nur weil es mal den Fokus dann auf den Absolut. Mann gibt. Aber es gibt ihm ja auch einen Rahmen. Und ich finde dann immer auch, wenn es einen Rahmen hat, gibt es auch eine Gesprächsgrundlage. Mhm. Hast du denn da irgendwie so einen Auslöser gehabt oder so einen Moment, wo du gesagt hast, Mann, jetzt muss ich mal aber hier einen Männer-Podcast machen?
So akut war es nicht. Also es kam tatsächlich dann so mit der Zeit, aber es waren schon so 2, 3 Erlebnisse, die tatsächlich dann auch mit therapeutischen Erfahrungen oder Coaching-Erfahrungen zu tun hatten, die ich selber machen durfte, wo ich erstmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es da Dinge, Emotionen, Anteile in mir gibt, in mir drin, die ich übernommen habe. Auch von Frauen, aber eben ja, bei uns Männern sehr viel so, wie wir von anderen Männern erzogen wurden. Und da rede ich gar nicht nur von der Vaterfigur zum Beispiel, sondern von allen männlichen Personen, die um dich herum waren. Du hast gerade gesagt, du hast auch einen Bruder, ich habe auch einen Bruder, auch wieder einen Mann. Klar, früher waren wir kleine Männer, aber das macht ganz viel aus. Ne? Dann, dann ist der Onkel dabei, dann ist der Opa, der auch immer eine große Rolle spielt. Ja, als ich gemerkt habe, dass es da Dinge gibt, die ich mein Leben lang schon so und so mache, zum Beispiel wie ich reagiere auf gewisse Gefühle, das sind dann Muster, die sich abspielen. Und als ich erfahren habe, ach krass, das muss ich ja gar nicht so machen und mich mal reflektiert habe, bin ich das wirklich in dem Moment oder ist das nur etwas, naja, es wurde mir so vorgelebt, also reagiere ich halt so und so darauf, gerade wenn wir über Emotionen und Gefühle reden. Ne? Wenn ich traurig bin, muss ich nicht gucken, warum bin ich traurig, was macht das mit mir, sondern ich bin halt eine Woche traurig und danach geht's wieder. Das muss man nicht. Und damit hat es angefangen, dass ich für mich selbst festgestellt habe, diese Männlichkeit, die ich da lebe, ist vielleicht gar nicht die, wie sie wirklich für mich das Universum bereithält, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, spannend. Und deine Gesprächspartner, die wählst du ja auch nicht zufällig aus, vermute ich mal, sondern das sind ja mutmaßlich Menschen, Männer, die dich interessieren oder inspirieren.
Ja.
Ähnlich war es oder ist es bei mir ja auch mit meinem Film oder meiner Podcast-Reihe, dass es ja auch Menschen sind, die vermutlich irgendwas vorleben oder haben, an sich haben, was bei uns irgendwas weckt oder geweckt werden will. Mhm. Ich habe mich auch mal gefragt, wie kommt das eigentlich, dass ich auf diese Menschen stoße, dass ich genau diese Leute interviewen möchte? Ist es da irgendwas, was mir nicht vorgelebt wurde in der Vergangenheit, dass ich noch suche, das irgendwo hinzukommen, wo die schon sind, vermeintlich zumindest? Mhm. Oder was ist das? Ich meine, du bist ja auch auf mich jetzt zugekommen und hast gefragt, wollen wir nicht mal ein Gespräch führen? Dadurch, dass du meinen Film gesehen hast, was war denn das, was dich da so angesprochen hat?
Schöne Frage. Grundsätzlich glaube ich erstmal, dass jeder Mensch, der in unser Leben kommt, das hat immer einen Grund. Es ist immer so, dass Menschen dir irgendwas mitbringen. Also jeder, der da kommt, da darf man, glaube ich, hinschauen und gucken, was nicht dieses Egoistische, was bringt der mir gerade, ne? Das meine ich nicht, sondern wie bereichert der vielleicht gerade mein Leben? Und dann kann das auch vielleicht ein eher negativer Ausgang sein, wenn jetzt eine Freundschaft endet, eine Beziehung endet. Aber trotzdem zu gucken, warum war das gut, dass dieser Mensch bei mir war.
Oder auch vielleicht nicht, wie bereichert er mich, sondern wie bereichere ich ihn?
Zum Beispiel.
Also das ist ja auch keine Einbahnstraße, das Ganze.
Ja.
Und ich glaube, dieser Gedanke, das vielleicht planen zu wollen bis zum hohen Alter, da ist vielleicht schon so ein Konstruktionsfehler drin. Denn was spricht dagegen, einfach den Moment zu genießen? Ob das jetzt vom Universum geplant ist oder nicht, oder einfach nur war und genossen werden durfte. Mhm. Und man dann weiterzieht und den nächsten schönen Moment
total
sich sucht oder auch gefunden wird.
Ja.
Das ist ein bisschen auch, worum es in dem Film geht. Also die Frage, where is now, ist ja nun auch eigentlich eine falsche Frage, wenn man es jetzt mal mit einem Ort und einer Ortsfrage nach einem Zeitpunkt fragt. Aber genau, das ist ja auch gewollt, ein bisschen anzuecken und die Frage allein schon zu hinterfragen, um dann darauf zu stoßen, dass der Moment eigentlich alles ist, was wir haben. Mhm. Mir ging es ja auch so, als ich die Aufnahmen gemacht habe. Ich habe jetzt von der ganzen Welt irgendwelche Leute zusammengesammelt und auch dokumentiert und denke, diese Leute, diese kleine Anzahl von Menschen, die habe nur ich so getroffen. Kein anderer auf der Welt hat diese Menschen so in dieser Konstellation getroffen und sie haben sie auch nicht gemeinsam getroffen. Es wird wahrscheinlich auch nie passieren. Also es wird leider, das wäre sehr schön, aber es wird wahrscheinlich nie eine Vorstellung geben, wo wirklich jeder anreisen kann zu einer Kinovorführung. Aber allein die Idee davon, dass sowas stattfinden könnte oder auch die Besonderheit und damit auch die Wertschätzung für diesen Film, dass es den so nur dieses eine Mal geben wird, ist auch schon was Besonderes. Etwas, was man nicht unbedingt wiederholen muss und auch nur begrenzt dokumentieren kann vielleicht. Also ja, es ist jetzt der Film, der ist da und es gibt auch die Interviews, die jetzt nach und nach rauskommen. Aber man muss das nicht festhalten. Ein bisschen war das mein Gedanke am Anfang, als ich das Projekt gestartet habe, dass ich dachte, ich halte es fest und ich konstruiere jetzt eine Betriebsanleitung fürs Leben. Ich frage die weisesten der weisen Männer und Frauen und die sollen mir sagen, wie sie es geschafft haben, irgendwie in ihrem Leben glücklich zu sein. Aber es ist einfach zu individuell und zu flüchtig, als dass man es dokumentieren kann oder auch sollte. Deswegen sehe ich meinen Film jetzt einfach als Inspiration, andere Leute zu motivieren, auch solche Begegnungen zu haben.
Das passt vielleicht zu deiner Frage, die du mir eben gestellt hast. Warum bin ich auf dich zugekommen oder was hat das, genau, in welchem Moment habe ich gesagt, ich möchte dich gerne interviewen? Das ist genau das gewesen. Ich habe deinen, um mal elegant die Überleitung zu machen, ich habe deinen Film im ersten Lockdown war es, glaube ich, im ersten Corona-Lockdown. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und für alle die, die es bis jetzt immer noch nicht getan haben, geht auf jeden Fall mal in die Podcast-Beschreibung, da werde ich den Film nochmal verlinken oder auch bei Instagram schauen, kurz für ein Newsletter anmelden und dann könnt ihr einen fantastischen Film sehen, einen Dokumentarfilm, ich glaube knapp 30 Minuten, ne? 25
Minuten. Ja, 25 Minuten. Ist er lang, ja.
Genau, und ich habe den Film das erste Mal gesehen und wir heißen gefühlt Mann, deshalb gebe ich jetzt meine Gefühle offen zu. Ich habe geweint, ich habe wirklich geweint bei dem Film, weil mich der unglaublich berührt hat. Ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen Musik, ich bin sehr musikaffin, den schönen Bildern, die du da gestaltet hast und ganz oben thronen natürlich die Menschen darauf, die du interviewt hast. Und wie du gerade sagtest, das hat man gespürt, weil du diese eine unglaubliche Eleganz geschafft hast zwischen den Übergängen und da rede ich gar nicht von einer schönen Blende, die du gemacht hast, sondern es war wirklich 25 Minuten lang ein reiner Flow, so habe ich es zumindest empfunden. Obwohl oder gerade weil, und das passt so schön zu dem, was du gerade sagtest, mit ich habe da Menschen vereint, die sich alle wahrscheinlich niemals treffen werden. Trotzdem hast du in diesem, ich nenne es mal Kurzfilm, da eine Einheit geschaffen zwischen den Menschen, weil du sie ja zusammengebracht hast. Filmisch, technisch kann man das sehen, aber eben auch emotional. Also, du hast mich total damit abgeholt, auf jeden Fall. Und der Film war zu Ende. Ich habe ihn danach, ich habe es tatsächlich nicht gezählt, wie oft ich ihn schon geguckt habe. Es sind auch verschiedene Situationen, wo ich ihn mir nochmal angucke. Manchmal ist es, wenn ich sehr, sehr fröhlich bin. Und manchmal ist es, wenn ich gerade nicht so gut drauf bin. Und es verstärkt in beide Richtungen manchmal. Also es verstärkt mein Fröhlichkeitsgefühl, weil ich dann aus diesem Film rausgehe, wie man im Kino sagt, und denke, ja, ich wusste es doch. Es gibt genug Gründe, fröhlich zu sein und glücklich zu sein. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann sitze ich da und denke, es ist voll okay, gerade ein bisschen melancholisch zu sein und voll okay, gerade mal aus verschiedenen Gründen eine Traurigkeit zu spüren oder sowas. Aber das macht unglaublich Mut, diese Menschen zu hören. Der Grund, warum ich dich angefragt habe, war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne wissen, wer der Mann ist, der diesen Menschen diese wunderbaren Antworten entlockt hat. Wir wollen gar nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen anteasern ist ja, glaube ich, ganz, ganz gut. Du hast dich ja im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Reise begeben, auf mehrere Reisen begeben.
Ja, also der Begriff Reise, der trifft es ganz gut. Ich bin jetzt nicht durch die ganze Welt geflogen und ich bin auch nicht immer nur wegen des Films dorthin geflogen oder gefahren, sondern oftmals war ich dann auch da und habe dann Menschen vor Ort getroffen.
Aber kannst du dich, wenn ich dich unterbrechen darf, kannst du dich an den Moment erinnern, weil du mich das mit dem Podcast eben fragtest, kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du sagtest, wir brauchen so einen Film?
Ich weiß nicht, ob man den braucht, also ob die Menschheit das braucht oder ob ich das gebraucht habe. Ich hatte Lust drauf, das zu machen. Ich habe in meiner Arbeit als freiberuflicher Filmemacher sehr, sehr viele Interviews geführt und Porträts, Videoporträts von Menschen gemacht. Meist dann halt im beruflichen Kontext, das waren dann Auftragsarbeiten und irgendwann kam mir die Idee, dass ich sage, Mensch, das mache ich jetzt immer für andere Leute. Wieso mache ich das nicht mal als Herzensprojekt für mich und eventuell auch für eine Zielgruppe draußen, die es interessieren könnte? Und frage einfach Menschen an, die mich selbst inspirieren und die vielleicht Antworten auf Fragen haben, die ich mir so stelle, und mache aus diesen Interviews einen Film. Ein Dokumentarfilm oder wie auch immer man das Format dann nennen mag. Es ist ja irgendwie so eine Hybridlösung zwischen Reportage, Dokumentarfilm oder Collage vielleicht auch. Ein bisschen poetischen Anspruch habe ich auch versucht mit reinzubringen. Mhm. Und offenbar hat es ein paar Leute angesprochen. Also bis eben dachte ich, ist die 10.000 Seitenaufrufe im ersten Monat, die wären von 10.000 Leuten, aber vielleicht sind auch schon 9.000 also von dir.
Ich weiß 9,5 auf jeden Fall. Nein, da will ich dich nicht desillusionieren, aber...
Und wenn es auch nur einen angesprochen hat, es geht mir das Herz auf, jetzt mit dir hier sitzen zu dürfen und dass du mich kontaktiert hast. Und ich weiß, dass du jetzt auch nicht der Einzige bist, der den Film gesehen hat. Ich habe dankenswerterweise sehr, sehr viele tolle Zuschriften gekriegt. Leute, die berührt und bewegt waren von einem Film, den ich gemacht habe, den ich mir überlegt habe, der anders geworden ist, als ich es mir ursprünglich ausgemalt hatte, als ich es geplant hatte. Ursprünglich sollte er 90 Minuten lang werden tatsächlich, ein bisschen strukturierter. Wie gesagt, ich wollte so eine Art Anleitung fürs Leben schaffen, habe dann aber sehr schnell gemerkt oder lernen dürfen, dass das so nicht funktioniert.
Und da haben wir es wieder, ne? Wir versuchen zu kontrollieren, versuchen zu planen und dann in dem Moment, wo wir spüren, okay, das ist es nicht, dass wir dann auch einfach versuchen loszulassen und zu sagen, das, was rauskommen wird, wird genau das sein.
Ja, also dieses Loslassen ist echt ein schweres Thema. Mhm. Also fällt mir immer noch schwer, aber durchs Loslassen entstehen dann Dinge, die dann so werden, wie sie wahrscheinlich werden sollen. Mhm. Auch wenn sie auf tausende andere Weisen hätten fertig werden können. Mhm. Aber ich habe mir auch gesagt, und es war insofern auch ein Stück weit Selbsttherapie, ein bisschen von diesem Perfektionismus, den ich als Künstler dann an mein eigenes Werk auch habe, diesen Anspruch davon ein bisschen loszulassen und zu sagen, mach's jetzt auch fertig. Corona kam dazwischen, also ich habe angefangen mit den Dreharbeiten vor Corona und es hat sich dadurch einiges in die Länge gezogen. Rückblickend war es vielleicht aber ganz gut. Es hat dem Ganzen so einen leichten Twist noch gegeben. Der Film sollte ursprünglich auch anders heißen. Der sollte eigentlich Offline heißen, weil ich diesem Thema des Medienkonsums ein bisschen auf die Pelle rücken wollte und da so ein bisschen den schwarzen Peter da geahnt hatte. Ich habe auch gemerkt, dass es viel mehr ist als das. Also, und dass sogar das Online-Sein während der Corona-Zeit unsere Rettungsleine war, um überhaupt soziale Beziehungen aufrechterhalten zu können mit Videokonferenzen und Videochats. Und vor allem hat mir so ein Lockdown auch geholfen, das Thema einfach anzugehen. Es hat mir auch die Chance gegeben, mich jetzt wirklich in der Zeit auch mal dem Thema Herzensprojekt, Dokumentarfilm auch mal zu widmen und das Material, was da war, dann auch zusammenzuschneiden. Also ich habe noch andere Leute auf dem Zettel gehabt, die ich wahnsinnig gern interviewt hätte, was jetzt dann während Corona einfach nicht möglich war. Und ich habe trotzdem gesagt, nein, jetzt ist es erstmal gut, so wie es ist. Du machst jetzt einen Film daraus und dann wird er halt nur 25 Minuten, nur in Anführungsstrichen. Es ist trotzdem immer noch viel Arbeit gewesen, das zu kuratieren und zu schneiden. Aber lieber das. Und vielleicht ist es am Ende auch gut so, dass es ein verdaulicheres Format ist, was sich die Menschen auch anschauen, 25 Minuten online. Ich weiß nicht, wie viele Leute es gesehen hätten, wenn es wirklich 90 Minuten geworden wären. Vielleicht hätte er größere Chancen gehabt, ins Kino zu kommen, der Film. Aber am Ende soll es die Menschen erreichen, Die Leute sollen sich inspiriert fühlen. Sie sollen sich angesprochen fühlen von den Interviews, von den Menschen, die ich interviewen durfte. Oder auch von der Musik. Mhm. Oder auch von den Bildern, die ich dann dazu aufgenommen habe. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Ruhe. Ich habe halt versucht, dem Film nicht einfach nur so ein Reportageformat aufzudrücken, dass es ein Statement nach dem nächsten einfach so rausgefeuert wird, sondern auch durch die visuelle Ruhe dem Ganzen ein bisschen ja, Zeit zum Verschnaufen und zum Sacken lassen zu geben.
Das war das, was ich eben mit Flow meinte. Also tatsächlich nicht nur musikalisch. Wunderschöne Musik übrigens.
Ja, herzlichen Dank nochmal an meinen guten Freund Christoph Spangenberg.
Ja, ganz fantastisch.
Großartiger Künstler, der, nur kurz am Rande bemerkt, in der Elbphilharmonie hier rechts nebenan schon mal ein Solo-Konzert spielen durfte. Und da waren wir auch tatsächlich mit einer kleinen Crew dann auf der Bühne mit Kamera. Und das war auch ein wahnsinniges Erlebnis.
Wie toll, ja. Ja, und das Zusammenspiel eben mit diesen ruhigen Bildern. Also ich kann es jetzt gerade nur nochmal sagen, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es ein Erlebnis an diesen vielen Reisen, von diesen vielen Menschen, die du getroffen hast, was dir besonders als kraftvoll in Erinnerung geblieben ist?
Wahnsinnig viele. Also ich kann und will das gar nicht jetzt auf eins runterbrechen, weil jedes Gespräch einzigartig war und mir jedes Gespräch auch was gegeben hat. Also selbst wenn ich keinen Film daraus gemacht hätte, mir persönlich hätte es so schon wahnsinnig viel gegeben. Die ersten Interviews, die haben wir in Neuseeland geführt, Anfang 2019, also jetzt auch schon 3 Jahre her. Erstmal erschreckend und faszinierend, wie schnell die Zeit schon wieder vorbei geflogen ist. Und es waren da Menschen, die ich natürlich nicht kannte, bevor ich da hingereist bin. Ich bin nicht dahin geflogen, um genau diese Menschen zu interviewen, sondern es waren Menschen, die mir auf dem Weg, auf der Reise begegnet sind. Mhm. Einfach, weil ich mich geöffnet habe und mich auch getraut habe, vielleicht diese Menschen anzusprechen, zugehört habe, sie aber auch offensichtlich begeistern konnte, sich vor die Kamera zu setzen. Und das sind Menschen, die tja, ein Leben oder ihr Leben bis zu dem Zeitpunkt schon mal gelebt hatten und etwas an sich hatten, was mich inspiriert hat, mehr darüber erfahren zu wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der Kernerkenntnisse, die ich jetzt aus dem ganzen Projekt mitnehme, dass einfach jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Jeder hat einen gewissen Lebensweg schon hinter sich, eine gewisse Reise, die hoffentlich für uns alle noch lang ist und abenteuerreich oder liebevoll oder dankbar. Und jeder hat was. Und deswegen lohnt es sich einfach auch für jedem anderen zuzuhören.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die unglaublich viel schon erlebt haben, aber denken, ja gut, das ist jetzt halt so, dass sie damit wirklich Menschen inspirieren können vielleicht. Ja. Ne? Ein Speaker, ein Tobi Beck, der zum Beispiel auch in deinem Film drin vorkommt, der einfach einen ganz wunderbaren Weg, finde ich, für sich gefunden hat, andere Menschen zu inspirieren. Das ist ja unglaublich kraftvoll. Und dafür braucht es aber erstmal Menschen, die nicht reden, sondern zuhören.
Ja.
Die mal sagen, hey, lass uns mal quatschen. Ich lade dich in den Podcast ein, ich lade dich in meinen Film ein. Und ich höre dir mal zu, was du so zu erzählen hast. Und das löst ja dann in den Zuhörenden was aus, aber eben auch, wie du sagtest, alleine bei dir hinter der Kamera hat das schon so viel ausgelöst, was die Leute dir erzählt haben, dass das einfach eine große Bereicherung ist dann. Ne?
Absolut, ja. Eine Bereicherung und auch eine Dankbarkeit, die beidseitig dann ist. Mhm. Also ich habe die Dankbarkeit extrem gespürt, dass sich Menschen die Zeit genommen haben und bereit waren, ein Stück aus dem Leben vor einer Kamera zu erzählen. Und es ja nicht nur mich erreicht, sondern auch andere Menschen in der ganzen Welt oder jetzt vor allem in Deutschland, weil es hauptsächlich ein deutscher Film ist, deutschsprachiger Film. Aber es erreicht halt auch Menschen, die sie nie zu Gesicht bekommen werden. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass es auch den Leuten, die ich interviewt habe, dass es denen auch viel gebracht oder gegeben hat und dass auch da diese Dankbarkeit war.
Da passt vielleicht das Zitat, du hast einen Auswanderer, den Steve.
Genau, das war das allererste Interview, was ich überhaupt für den Film geführt hatte, ja.
Genau, und der hat das schöne Zitat gesagt, es spielt keine Rolle, wohin du gehst. Du kannst doch am schönsten Ort der Welt unglücklich sein, wenn du nicht lernst, die Dankbarkeit in dir selbst zu erleben. Das fand ich total schön.
Ja.
Und er saß, das ist das Witzige dabei, in einem Setting, das sieht man dann halt auch im Bild, ja, wo man sagen würde, ja, da würde es mir auch gut gehen. So, ne, mit Hemd an und Sonne und Palmen im Hintergrund und sitzt auf der Veranda. Und ich habe mich bei dem Gedanken auch erwischt, gebe ich ganz ehrlich zu. Als er das gesagt hat, dachte ich, ja gut, dass der das sagt, ist ja klar. Und dann mir das Zitat nochmal angehört und gecheckt, ich mache gerade genau das.
Ja,
ich vergleiche das gerade vor allem. Ja. Und es hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Wir hatten es eben von kleiner Wohnung, großes Haus, Garten, kein Garten, wie auch immer. Wenn du es, genau, wie er sagt, wenn du nicht lernst, die Dankbarkeit in dir selbst zu leben und erleben, dann ist es völlig wurscht. Ich glaube, dass das auch vielen Menschen passiert, die den Wunsch haben, auszuwandern, dann vielleicht auch auswandern, aber das Falsche suchen, weil sie halt sagen, Äußerlichkeiten wie, da scheint immer die Sonne, da kann ich immer Flipflops tragen, kurze Hose, da werde ich auf jeden Fall glücklich, weil mein Leben hier ist völliger Mist. So, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil den Mist nimmst du mit, weil du, das ist ja in dir drin.
Denke ich auch. Ich glaube, das war eine der größten Wahrheiten, die er da gesprochen hat. Ja. Und er war auch nicht der Einzige.
Mhm.
Die Carina, die eher so am Ende des Films zu Wort kommt, hat was ganz Ähnliches gesagt. Sie war auch auf der Suche und ist bis nach Feuerland gereist, weil sie dachte, es dort finden zu können. Und hat dann wahrscheinlich dort vor Ort gemerkt, dass es Schwachsinn ist, dass die Frage schon falsch ist. Vielleicht braucht man aber genau trotzdem dann doch diesen Weg. Weil wenn man es nicht macht, den Versuch nicht startet, wird man immer hadern und gucken, ach, hätte ich mal, wäre ich dann damals dahin gefahren, dann wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen. Der Steve hat auch lange gehadert, so wie er es erzählt hat. Er hat erst vor ein paar Jahren offenbar zu sich gefunden, durch so ein paar spirituellere Begebenheiten, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Und dass er da tatsächlich auch lange, lange auf der Suche war. Und als ich vor ihm saß und er diese Weisheit, die scheinbar auch nicht nur durch die weißen Haare, sondern durchs Alter insgesamt und dieses gefühlte Angekommensein irgendwie mitschwang, dachte ich, ja, dieser Mensch, der wird ja sein ganzes Leben lang schon in sich geruht haben. Das kann ja gar nicht anders sein.
Mhm.
Aber manchmal dauert es vielleicht auch, bis man ankommt. Also er war ein gebürtiger Amerikaner, US-Amerikaner, der dann nach Neuseeland ausgewandert ist und dort jetzt in seinem Paradies angekommen ist. Und zugegebenermaßen, wir haben da ja gewohnt für ein paar Tage.
Mhm.
Es ist wirklich paradiesisch da.
Mhm.
Aber ob das heißt, dass man jetzt auch dann dahin zwangsläufig auswandern möchte oder dann glücklicher wird als in seiner ursprünglichen Heimat, das möchte ich mal stark in Frage stellen. Das wird nicht für jeden funktionieren, denn ein Urlaub ist ein Urlaub und dort zu leben ist noch was ganz anderes, weil es könnte zum Beispiel sein, dass die Ruhe, die einem da begegnet, irgendwann dann zu viel Ruhe ist.
Da haben wir es wieder mit der Ruhe.
Genau, und die Ruhe nicht nur, wie gesagt, nicht nur im Sinne von Lautstärke oder Unternehmungsmöglichkeiten, sondern auch soziale Kontakte.
Mhm.
Und wenn man auswandert, lässt man natürlich auch immer ein Stück weit irgendwas zurück, ein Stück von sich. Vielleicht hat man auch nicht so viel, was man zurücklässt und möchte ganz bewusst einen Neuanfang starten. Aber er sagte halt auch, dass wenn die Familie einen besuchen kommt, die Chance überhaupt noch hat, beruflich oder finanziell, dann auch immer nur für eine gewisse Zeit, weil die dann auch wieder abreisen müssen.
Mhm.
Also vielleicht ist das Leben auch immer ein Stück weit ein Kompromiss. Und die Frage, welchen Kompromiss man für sich am ehesten bereit ist einzugehen.
Mhm.
Ich liebe Hamburg. Aber es könnte auch durchaus öfter mal die Sonne scheinen oder ein bisschen wärmer sein.
Witzig, dass gerade die grauen Wolken hier vorziehen. Ne?
Ja,
die Sonne geht weg.
Genau, das soll jetzt kein schlechtes Omen sein. Bei Sonnenschein ist Hamburg wirklich, glaube ich, eine der schönsten und attraktivsten Städte der Welt. Aber ich kann auch verstehen, weshalb Leute gerade in den Wintermonaten irgendwie versuchen, Reis auszunehmen und ein zweites Zuhause suchen. So.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Und weil du das mit der Weisheit gerade angesprochen hast, als ich den Film geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele verschiedene Altersklassen, so nenne ich es jetzt mal, drin vorkommen. Und da habe ich für mich auch stark reflektiert, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich lange Zeit in meinem Leben auch dachte, dass eine gewisse, ich greife das Wort nochmal auf, Weisheit, eine gewisse innere Ruhe, innerer Frieden, Gelassenheit, dass das zwingend etwas mit dem Alter zu tun haben muss, also mit der Länge deines Lebens. Und ich finde, dein Film ist das perfekte Beispiel dafür, dass das auch da nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben muss. Und dann kam bei mir die Frage auf, weil ich in meinem Podcast eigentlich nicht thematisiere, wie alt meine Gäste sind, weil mir das sowohl im Podcast als auch privat überhaupt nicht wichtig ist. Und ich habe mich gefragt, wie alt du dich fühlst. Das finde ich nämlich viel wichtiger.
Puh, mal so, mal so. Also ich kann das nicht beantworten. Tatsächlich werde ich nächste Woche 40. Mhm. So alt fühle ich mich nicht. Also zumindest was mein Spieltrieb angeht. So, ich bin jemand, der gerne spielt, sich inspirieren lässt und was ganz bewusst, dass ich mir was Kindliches bewahre. Mhm. Und ich es auch gut finde, dass es so ist. Das mag unreif erscheinen auf der einen Seite vielleicht und Menschen, die eng mit mir zusammen sind, vielleicht an manchen Tagen auch in den Wahnsinn treiben. Aber ich finde es was Gutes auch. Also es ist immer situativ, das muss man abhängig machen von der Situation. Also das kann man nicht immer machen. Mhm. Also, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Antwort für das gesamte Leben. Es ist nicht alles absolut und alles in jeder Situation immer zutreffend.
Ich muss gerade an Tobi Beck denken,
ja,
weil der sowas Ähnliches gesagt hat.
Ja, fand ich großartig.
Da ist mir hängen geblieben, nimm dich nicht so ernst.
Ja.
Und da schwingt das ja auch mit dem Kindlichsein. Das hat ja ganz schnell so einen negativen Touch, dass man sagt, oh, du bist aber kindisch.
Ja.
Aber er meinte das ja auf einer ganz anderen Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch besser erinnern, was er gesagt hat.
Ja, tu nicht so erwachsen. So. Und er hat noch gesagt, auf die Frage immer, wenn wir fragen, wer bist du, wer bin ich, kommt meistens immer so, ja, ich bin das und das von Beruf. So. Und wer gibt einem dieses Label? Wir sind doch viel mehr. So, und wir sind bestimmt nicht von irgendwem hier auf die Erde gesandt worden, um Polizisten, Lehrer oder Filmemacher zu sein, sondern um zu sein, um einfach sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ob wir eine Aufgabe zu erfüllen haben oder ob wir uns die jetzt nur so andichten und damit ja auch ein gewisses Korsett stecken und uns unter Druck setzen. Klar gibt es Notwendigkeiten im Leben, dass wir in unserer Gesellschaft, wie wir sie jetzt heutzutage leben, auch Geld verdienen müssen und irgendwie Miete zahlen dürfen und Brot auf den Tisch brauchen. Aber das war, glaube ich, nicht die ureigentliche Absicht vom lieben Gott oder von wem auch immer, dass wir gesagt haben, hier, du bist jetzt mal da, um den Verkehr zu regeln oder Steuern einzutreiben oder keine Ahnung was, sondern einfach mal sein zu dürfen und auch kindlich und ein bisschen naiv sein zu dürfen und sich inspirieren zu lassen und das Leben laufen lassen zu können.
Wie schaffst du das für dich? Also das, wir hatten es ja auch eben von loslassen. Also wie schaffst du das in Situationen, gerade dieses Kindlichsein oder diese Spielwiese des Lebens austesten, so habe ich es gerade verstanden, wie du es gesagt hast, sind das bei dir Impulse und du folgst denen einfach? Oder, weil ich mir vorstellen kann, in dem Moment, wo man es ja zerdenkt, ja, okay, wo bin ich hier, kann ich mich jetzt so benehmen, ist dieser Zauber ja schon weg des Seins.
Ja.
Ne?
Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass mir das immer gelingt, überhaupt nicht. Also ich bin ein großer Zerdenker auch und auch noch auf dem Weg und auf der Reise zu sagen, dass es mir egaler sein darf, was andere auch denken und was gesellschaftliche Norm ist. Und in gewisser Weise dürfen wir bestimmt auch gewissen Normen entsprechen oder auch Dinge mitmachen, weil das auch wichtig ist für die Gesellschaft, dass es das ganze System aufrechterhalten wird. Aber dieses Absolute, immer dem zu entsprechen und immer so dem nachzugehen, vielleicht ist es die Lösung, ja, auch da wieder auf den Moment zu achten. Was ist in diesem Moment angebracht? Was möchte ich auch? Wo darf und muss ich auch Folge leisten, um jetzt vielleicht auch anderen Leuten nicht auf den Schlips zu treten, die zu verletzen? Weil ich darf ja auch nicht jetzt so egoistisch werden, dass es in was Arrogantes umkippt oder gar was Verletzendes. Rücksicht nehmen ist natürlich auch eine wichtige Sache, die ein Rückgrat unserer Gesellschaft, denke ich mal. So, aber sich auch dann ganz bewusst, wenn man schon in vielen Momenten des Lebens einer Norm entsprechen muss, dann sich aber auch ganz bewusst Momente nehmen, Dinge zu tun, die man möchte. Und das ist, glaube ich, sehr individuell. Also wenn es ein Spieleabend ist mit Freunden, so, das können einige auch sagen, Gott, wie alt bist du? Aber Ich liebe das so.
Also, heute bin ich 8.
Heute bin ich 8. Ich spiele da vielleicht nicht unbedingt Spiele, die für 8-Jährige sind, aber
ja, ja, na klar. Ja.
Ich genieße es dann mit Menschen, die auch das als Leidenschaft haben und dann auch diesen Ernst des Lebens vielleicht auch mal vergessen können. Und einfach auch diese Begegnung zu haben mit Menschen, die das Gleiche teilen.
Dann denke ich gerade an eine wunderschöne Situation mit meinem Sohn. Das ist schon ein paar Jahre her. Er ist heute 9. Ich schätze mal, er war 3, 4 im Kindergarten. Mhm. Und wie jeden Morgen, die Menschen, die Kinder zu Hause haben, werden das kennen. Man ist meistens gestresst morgens.
Ja.
Und ich hatte mal einen Tag, da war dann auch meine Partnerin nicht da. Und ich wusste am Abend schon, okay, ich muss noch früher aufstehen. Dann muss ich das noch machen. Dann muss ich die Butterbrote fertig machen. Schon am Abend vorher mega Stress gemacht. Und Kinder haben ja diese unglaublich feinen Antennen noch. Ja? Und du musst weder mit denen sprechen noch im Raum sein. Die spüren das trotzdem, dass da schon was kommt.
Ja.
Er hat schlecht geschlafen diese Nacht, obwohl wir nicht im gleichen Raum geschlafen haben. Ich natürlich auch, weil ich total nervös war, dass ich das alles hinkriege. Und dann war es am nächsten Morgen so total gehetzt. Ich war noch angestellt, ich musste dann noch zur Arbeit natürlich da auch pünktlich sein, der Gesellschaft wieder entsprechen. Und dann sind wir aus der Haustür gekommen und wir hatten in einer alten Wohnung vor der Haustür ein Restaurant mit Außengastronomie und die hatten so ein Wippepferdchen, so ein Wippetier, wo die Kinder sich draufsetzen, wir am Spielplatz und sie hin und her wippen können. Und normalerweise sind wir immer aus der Tür raus, direkt rechts rum an den Häusern vorbei, um dann zum Parkplatz Auto, Kita. Und an diesem Tag, also im ersten Moment dachte ich natürlich, willst du mich provozieren? Das ist mir erst nachher klar geworden, warum er das intuitiv gemacht hat. Bleibt er stehen, guckt auf dieses Pferdchen und sagt, komm, wir wippen eine Runde. Und du kannst dir vorstellen, in dem Moment, nein, guck mal auf die Uhr, wir müssen weiter, ich muss zur Arbeit, du musst zur Kita.
Und das ist wahrscheinlich das Beste, was dir hätte passieren können.
Natürlich. Und ich habe... Darauf bin ich ein bisschen stolz, kann ich so sagen. Das war einer der ersten Momente, wo ich es geschafft habe, das zuzulassen. Und dann haben wir gewippt. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das so ein schöner Moment war,
ja,
dass er mir das aufgezeigt hat. Dem ist das ja mit 3, 4 nicht bewusst. Ah, okay, Papa ist gestresst, ich muss jetzt irgendwas machen damit. Nee, der hat das gespürt.
Ja.
Ja, das hat mich gerade daran erinnert,
was du erzählt hast. Das sind Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Dinge, die wir lernen dürfen in dieser Gesellschaft, mehr auf uns zu hören. Und ich möchte meinen, dass ich vielleicht ein sensiblerer Mensch bin als viele andere. Also es gibt natürlich auch ganz viele andere sensible Menschen draußen, aber solche Schwingungen spüre ich dann natürlich auch sehr, sehr schnell, dass ich merke, dass irgendwas gegen meine Bedürfnisse geht. Und deswegen muss ich auch diese Räume mir schaffen, wo ich dann Dinge tue, die mir wichtig sind.
Aber gibt es Momente oder gab und gibt es, in der Zukunft wissen wir es noch nicht, Momente, wo du auf diese innere Stimme, nenne ich sie mal, sowohl körperlich als auch seelisch vielleicht nicht gehört hast?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Da bin ich beruhigt.
Das wäre ja, glaube ich, auch ein bisschen komisch, wenn das nicht so wäre.
Ja.
Tatsächlich kann man hier im geschlossenen Rahmen sagen, ich habe auch eine chronische Erkrankung.
Wir sind ja auch unter uns hier.
Ja, genau. Wir sind ja unter uns im 20. Stock.
Mhm.
Da hört uns keiner. Ich habe eine chronische Erkrankung seit der Jugend und eine chronische Darmerkrankung, Morbus Crohn. Und ich glaube inzwischen, dass das auch eine Sache ist, ein Zeichen dessen, dass ich oft nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe. Mit vielen Komplikationen, die es da schon so gab. Und jedes Mal, wenn es eine stressige Phase gab, Abitur und dergleichen, Jobwechsel, immer wenn ich irgendwas hatte, wo ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, wo ich über mein Energielevel hinausgegangen bin, hat es dann voll zugeschlagen. Und inzwischen bin ich jetzt seit über 10 Jahren in Remission, also mehr oder weniger beschwerdefrei. Nicht ohne Medikamente, aber so, dass ich ein Leben führen kann, was ich früher so nicht leben konnte, weil ich vieles auch nicht machen konnte, was ich mir gewünscht hätte oder was andere gemacht haben im Alter. Deswegen die Frage, wie alt fühlst du dich, musste ich vorhin nochmal dran denken. Also ich fühle mich jetzt oftmals jünger und fitter, als ich es mit 20 oder so getan habe. Also wenn jetzt Leute kommen und sagen, oh, so fit wie mit 20 bin ich jetzt auch nicht mehr, kann ich so nicht sagen. So, also ich will es jetzt nicht als Benjamin-Button-Effekt darstellen, dass ich jünger werde, das auch nicht. Optisch sieht man es vielleicht auch, aber dass ich älter geworden bin. Aber ich fühle mich freier in dem, was ich machen kann. Mhm. Und einfach, weil ich es aus gesundheitlichen Gründen früher vieles nicht machen konnte oder nur eingeschränkt machen konnte, bin ich auch froh. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen dankbarer sein, auch im Alltag dafür noch, dass ich jetzt viel mehr machen kann. Es wird natürlich auch wieder ein Stück weit normal, wenn man dann über 10 Jahre fast ohne Einschränkung lebt. Aber ich weiß noch, wie es war und ich möchte nicht dahin wieder zurück. Und wenn ich dann diese Signale von meinem Körper spüre, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gewesen oder pass auf, und der sagt mir sehr, sehr schnell Bescheid, wenn es zu viel wird, dann wäre es dumm, nicht drauf zu hören. Und ich glaube, gerade durch diese Selbstständigkeit als Filmemacher, und ich bin jetzt seit 2014 selbstständig, ich glaube, du auch, ne? Ich glaube, wir sind ziemlich gleichzeitig in die Selbstständigkeit gestartet. Und das ist eine Freiheit, die ich mir genommen habe, weil ich, glaube ich, einfach auch nicht der Typ dafür bin, jeden Tag um 8 oder 9 an einem Schreibtisch sitzen zu müssen, um Dinge abzuarbeiten, die mir hingelegt werden. Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, weil ich weiß, dass viele vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, einen Beruf zu haben, der für eine Selbstständigkeit geeignet ist. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass, wenn ich die Chance habe, so viel wie möglich selbst gestalten zu können mit meiner Tätigkeit und auch mir dann die Zeit einteilen zu können und mir den Luxus nehmen kann, mal dann auch länger zu schlafen, wenn es mir nicht so gut geht. Dafür gibt es dann auch mal Nächte, die ich dann durcharbeite, wo ich dann vielleicht auch in den Flow komme, um dann kreative Dinge umzusetzen, wie so ein Where is Now Film zu schneiden. Also wenn ich dann erstmal dran sitze und im Flow bin, dann sind es auch oft lange Nächte.
Bis zum Sonnenaufgang.
Und dann nehme ich mir auch die Freiheit, dann einfach mal den nächsten Tag und wenn es ein Montag ist, dann nichts zu machen. Ich liebe das, was ich tue und diese Leidenschaft dann auch zu leben und dann auch daraus die Leichtigkeit zu ziehen. Wie machst du das denn? Also ich meine, du hast ja auch sehr vorgeschriebene Termine wahrscheinlich. Also ich habe gesehen, du hast über 500 Hochzeiten schon als Sänger begleitet. Also erstmal Chapeau, das ist ja, wie macht man das?
Ich habe schon auf vielen Hochzeiten gesungen, nicht getanzt.
Also ich versuche mal so ein bisschen zu verbinden. Deine Tätigkeit und die Intention meines Films, die es im Moment sein. Und so eine Hochzeit ist ja der Moment für die Paare. Das ist ja der schönste Tag des Lebens, wird da immer genannt. Wie schaffst du es, da zu sein und dass es bei über 500 Hochzeiten nicht inflationär wird?
Also erstmal habe ich nach mehr als 500 Hochzeiten festgestellt, dass es einen unglaublichen Druck auslöst bei Hochzeitspaar, bei Gästen, wenn du sagst, es wird der schönste Tag meines Lebens.
Ja.
Wirklich. Du machst ja einen unglaublichen Druck. Das ist wie wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das ganze Jahr hart gearbeitet und gönne mir jetzt 4 Tage Urlaub, das müssen die schönsten 4 Tage des Jahres werden. Ja. Das funktioniert nicht. Also auf gar keinen Fall. Ja.
Oder Weihnachten jedes Jahr, ne?
Ja.
Die besinnliche Zeit.
Ja, die besinnliche Zeit, die nie stressig ist.
Nein, niemals.
Niemals. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ja, ich frage mich, du bist als Dienstleister ja gebucht auf so eine Hochzeit. Und für das Paar ist es einfach der Tag des Lebens oder soll der Tag des Lebens sein. Idealerweise einmalig. Aber für dich ist es halt nicht einmalig. Es ist weder deine Hochzeit, noch ist es die einzige Hochzeit, auf der du singst. Und trotzdem musst du den Leuten einen schönen Rahmen bieten, damit es als kleines Puzzleteil für die der schönste Tag des Lebens wird. Also wie schaffst du es da, die Leichtigkeit dir zu bewahren, damit das für jedes einzelne Brautpaar etwas Besonderes ist und damit es nicht wie ein Fließband runtergesungen klingt.
Es hat auf jeden Fall lange gebraucht, bis ich das selber spüren konnte, diese Leichtigkeit. Und seitdem ich das kann, für das Hochzeitspaar würde ich mal sagen, ist es immer besonders. Also für jedes Hochzeitspaar ist es besonders, weil die suchen sich ja aus, hey, wir wollen eben nicht eine CD reinlegen, eine Spotify-Playlist abspielen, sondern wir möchten jemanden haben, der da steht und singt.
Den Moment verzaubert wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau. Und seitdem ich diesen Moment, in dem ich die Augen schließe, die Musik losgeht und ich anfange zu singen, meine innere Stimme nach außen zu kehren, um die mit den Menschen zu teilen, entsteht da eine ganz spannende Verbindung. Das ist eine Energie, würde ich mal behaupten, die spürbar ist auf jeden Fall. Natürlich kommen dann viele zu mir und sagen, hey, du hast schön gesungen. So, das ist erstmal eine subjektive Wahrnehmung, es ist schön. Ja, und dann hast du da so toll gestanden und warst so unaufgeregt und so unaufdringlich, höre ich zum Beispiel oft, dass ich zurückhaltend bin und trotzdem sehr präsent mit der Stimme bin. Das freut mich total. Das höre ich auch gerne die nächsten 500 Hochzeiten noch jedes Mal. Aber ich weiß, ich sage nicht, ich glaube, sondern ich weiß, weil ich selber spüren kann, dass es nicht nur das ist, sondern eben diese Energieverbindung, die da entsteht. Und in dem Moment, wo ich das spüren kann, kann ich das auch erst rüberbringen. Mhm. Ich wurde mal gefragt, das passt so ein bisschen zu, wann ist für dich jetzt oder wo ist für dich jetzt? Das ist bei mir im Gesang, im Moment des Gesangs. Nicht die 2 Sekunden davor, wo ich langsam schon aufs Mikro zugehe, bin ich bei jeder Hochzeit, zumindest bei jedem ersten Lied, immer ein bisschen aufgeregt. Sondern es ist wirklich der Moment, wo die innere Stimme zum Tragen kommt. Ja. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das, wo viele sagen, das kriege ich zumindest oft zu hören und das freut mich, hey, wir haben uns so viele Leute angehört, Hörproben oder auch dann mal live besucht oder so. Und ja, bei dir kam irgendwie was rüber. Mhm. Die meisten können das nicht verbal ausdrücken. Und das hat auch gar nichts mit Arroganz zu tun, dass ich sage, ja, das kenne ich, das haben ja schon viele gesagt, überhaupt nicht, weil es mich wirklich jedes Mal selbst berührt, wenn Menschen das spüren. Aber es ist das löst in mir diese tiefe Zufriedenheit dann aus.
Glaube ich dir sofort, also wenn ich die Fotos ansehe, ich habe dich ja noch nicht live singen hören, leider, aber ich habe diese ganzen Momente, die ja festgehalten wurden, auf Fotos dann gesehen, auf Instagram, wo du dann beim Singen oder mit dem Brautpaar dann zusammenstehst. Und ich spüre das über die Fotos, dass du das nicht einfach nur runtersingst, sondern dass du da wirklich mit Leidenschaft und Herz und Seele da bist und dass du das auch lebst und liebst, was du tust.
Danke fürs Teilen, ja. Schön, dass das so rüberkommt.
Hast du denn immer deinen Mann gestanden bei solchen Events oder, oder hast du es auch mal richtig verkackt?
Vielleicht kennst du das als Filmemacher. Vielleicht kennt das jeder, der, ich will es jetzt nicht nur auf die Selbstständigkeit beziehen, weil ich glaube auch, dass du in einem Angestelltenjob mal einen Tag hast, wo du nach Hause gehst und sagst, boah, also heute klopfe ich mir mal selber auf die Schulter. Ich habe ganz oft Auftritte, von denen ich nach Hause fahre und zufrieden bin, sehr zufrieden bin, wo ich wirklich dann auch im Auto sitzen kann und es gibt ein schönes Buch von Sabine Askodom, eine tolle Speakerin, die sagt, Eigenlob stimmt. Da darf man sich, glaube ich, auch drin üben, einfach mal zu sagen, nee, das hast du jetzt schon richtig gut gemacht. Ja. Also, und zwar nicht, weil die Komplimente in einer Überzahl kamen, wie ich es noch nicht gehört habe, sondern weil ich ganz für mich selber gespürt habe, das war richtig gut. Boah, da kam echt was rüber. Und dann gibt es eben auch die Auftritte, wo du nach Hause fährst und sagst, also voll verkackt habe ich noch nie gedacht.
Ja.
Aber
es muss ja auch nicht jedem gefallen, ne?
Dass du mit dir selbst aber auch nicht zufrieden bist. Ne? Ich finde das so schön, du schreibst das, glaube ich, auf deiner Homepage, bei deinem Film, dass du dir wünschst, dass das Leute inspiriert, muss aber auch nicht.
Genau.
Ne? Du kannst dir den Film auch angucken und sagen, ja, war ein toller Film. So, gehen wir essen? Ja. Ne? Also dann, dass du diese das auch offen lässt, ne? Und den Leuten nicht sagst, hey, guck, also natürlich machen wir das hier im Podcast, weil wir beide von dem Film überzeugt sind, aber ja, das so ein bisschen offen zu lassen.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, jedem gefallen zu wollen, oder übe mich da drin, nicht jedem gefallen zu wollen. Es wäre natürlich schön, wenn es möglichst viele Menschen anspricht. Und natürlich habe ich auch keine Lust jetzt irgendwie, dass der große Shitstorm kommt. Wenn es sich vermeiden lässt, sehr gern. Aber wie du schon sagst, nennen wir es Eigenlob oder stolz drauf sein auf die eigene Leistung, sehe ich auch so. Also ich finde es auch schon ein Stück weit bemerkenswert, dass ich dieses Filmprojekt zum Beispiel jetzt weitestgehend alleine realisiert habe. Mhm. Natürlich sind auch Menschen dabei, die unterstützend dabei waren. Natürlich die Leute vor der Kamera oder Christoph Spangberg, wie schon erwähnt, für die Musik, was natürlich auch nochmal emotional eine ganz andere Tragweite dadurch bekommen hat. Aber als Initiator und ausführendes Organ, was dann jetzt irgendwie den Schnitt dann auch gemacht hat und Kamera und Ton am Ende auch, obwohl ich jetzt auch nicht in jeder Disziplin dann der Experte bin, Podcast jetzt auch. Also für mich ist es eine Riesenüberwindung, auch jetzt hier heute vor der Kamera, nicht vor der Kamera, die ist nicht an, aber vor dem Mikrofon zu sitzen. Das war eine Überwindung für mich. Und da habe ich aber auch bei meinen ersten Podcast-Folgen, als ich dann noch Dinge eingesprochen habe, nachträglich gesagt, es war echt anstrengend, aber ich bin tatsächlich zufrieden mit dem Ergebnis. Klar, kann man es besser machen. Und wenn dann ein Tontechniker draufhören würde, dann würde er sagen, oh mein Gottes Willen, was hast du da gemacht? Aber unabhängig davon, dass die Resonanz von außen kommt und dass es viele Leute gibt, die sagen, wow, das gefällt mir, das inspiriert mich oder ich höre es und sehe es mir gern an, kann ich auch guten Gewissens sagen, dass es mir selbst auch gefällt, ohne dass es perfekt ist. Und deswegen glaube ich es dir auch, wenn du dann von so einer Hochzeit nach Hause kommst und sagst, Mensch, ist doch alles gut gelaufen, die Stimmung war gut, Ziel erfüllt. Und ich glaube, da kommen wir jetzt mal auf die ursprüngliche Frage zurück mit den Terminen. Hochzeiten sind ja im Wesentlichen oder hauptsächlich im Sommer am Wochenende. Hast du keine Lust, am Wochenende im Sommer was mit deiner Familie zu machen? Oder wie regelst du das? Wie koordiniert ihr die Termine?
Genau, wir koordinieren sie. Und das ist, seitdem wir das machen und auch erkannt haben, meine Partnerin ist auch selbstständig.
Ja. Das vereinfacht das wahrscheinlich, ne?
Das vereinfacht es unglaublich, auf jeden Fall. Sie hat mir damals den Raum in jeglicher Hinsicht gegeben, mich selbstständig zu machen. Und sie ist dann, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube ein oder zwei Jahre später gefolgt sozusagen. Dadurch gibt es für mich gar nicht so dieses klassische Wochenende. Wie ich eben sagte, mein Montag ist mein kleines Wochenende sozusagen. Aber klar, es gibt diese Momente, wo ich als Papa dann da stehe und das haben wir neulich noch gehabt. Freitag, Samstag Auftritte, Sonntag dann auch für einen Podcast unterwegs gewesen. Einen Tag später, an dem Montag, geht das Kind wieder in die Schule und ich schlafe dann auch ein bisschen länger und wache dann irgendwann auf und ach so, der ist jetzt wieder in der Schule. So, das heißt, wir sehen uns heute Abend für zwei Stündchen. Dann hatte ich plötzlich so ein ganz kleines bisschen dieses Gefühl, hoffentlich sagt er nicht irgendwann mal, ja, der Papa, ja gut, der war abends zu Hause, hat mir einen Gute-Nacht-Kuss gegeben, aber sonst so. Das wird so ein bisschen in mir getriggert. Aber genau, es geht darum, dann doch so etwas immer gut zu planen, sich auch da wieder Freiraum zu nehmen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich von April bis Oktober meine Samstage erstmal frei halte. Ja. Du hast ja eben auch erwähnt, so mit Umfeld, Freunde, das passt dann nicht immer. Es gab dann in der Vergangenheit, und das wird auch weiterhin so sein, durchaus mal Momente, wenn dann zum Beispiel gute Freunde heiraten. Ja, es ist auch eine Hochzeit, wo ich dann aber vielleicht auch privater Natur hingehen möchte und ich in die Buchungsplanung gucke und sage, das geht nicht. Und da habe ich mir irgendwann mal gesagt, die Menschen, die mir sehr nahe stehen, wo mir es auch wichtig wäre, bei besonderen Ereignissen dabei zu sein. Mein Bruder hat vor ein paar Jahren geheiratet. Jetzt letzten Sommer hat meine Cousine geheiratet, der ich auch sehr nahe stehe. Dann einfach da in die Kommunikation zu gehen rechtzeitig und zu sagen, hey, wenn bei euch mal irgendwann sich was anbahnt, sagt mir frühzeitig Bescheid.
Ja.
So. Das hat schon tatsächlich dazu geführt, dass ein guter Freund mal, der einen Heiratsantrag machen wollte, mir schon vor seiner eigenen Mutter erzählt hat, dass er einen Heiratsantrag macht. Ja, und wir wollten dann und dann heiraten, halt dir das schon mal frei. Also auch da ist Planung und Kontrolle unglaublich wichtig, wenn es dir wichtig ist, dass du da gewisse gesellschaftliche Events auch mitbekommst.
Ja.
Und ansonsten um auf deine Frage zu kommen, diese Termine dann zu haben, dass ich weiß, okay, in den nächsten vier Wochen habe ich ich muss da sein, ich muss pünktlich sein, so, ne? Das passt aber, weil ich alles andere ja in meinem Tempo und in meiner Wohlfühlatmosphäre machen kann. Das geht los mit Kennenlerngesprächen, mit den Hochzeitspaaren, dass man das entspannt handhaben kann, ein paar Monate im Voraus, dass die Kommunikation zwischendurch auch einfach entspannt läuft, so wie es ja, mir passt, würde ich mal behaupten. Auch das soll nicht klingen, so nach dem Motto, ich mache das so, wie ich das will. Natürlich gehe ich auf Wünsche und so ein. Aber da einfach gucke, dass ich mir da die Freiheit rausnehme, die Freiheit der Selbstständigkeit. Und dazu gehört dann auch, wenn dann mal ein freies Wochenende da ist oder einfach mal zwei freie Tage unter der Woche, dass ich einem Hochzeitspaar dann aber auch sage, ich habe das und das Zeitfenster für euch, lasst uns da unfassbar gerne quatschen. Mir aber, wie ich eben sagte, mit dem Hamburg-Besuch jedes Jahr zum Beispiel, dann so Freiheiten rausnehme, dass ich sage, ich bin jetzt mal eine Woche nicht erreichbar. Und das ist unglaublich wichtig als Selbstständiger. Das wirst du auch kennen wahrscheinlich.
Ja, und dann diese Zeiten auch möglichst als heilig anzusehen, damit sie nicht wieder aufweichen, wenn dann doch wieder eine Anfrage eintrudelt. Man darf sich und seine private Zeit nicht verscherbeln. So, ne? Also es hat, finde ich, diese Selbstständigkeit und dieses freiberuflich Sein im künstlerisch-kreativen Bereich auch sehr, sehr viele schöne Momente. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt mal eine Frage mal an dich, was gibt dir das Singen? Ich habe es schon ein bisschen rausgehört. Du hast gesagt, wenn du ans Mikro trittst und den ersten Ton von dir gibst, dann bist du auch wirklich im Moment. Mhm. Das hat ja so was sehr Achtsames, Meditatives. Und Hochzeiten ist das ja ein Kontext, der wahrscheinlich durchweg mit positiven Assoziationen und Gefühlen belegt ist. Aber ich habe gesehen, dass du auch als Trauersänger aktiv bist.
Ja.
Was ja ein ganz anderer Rahmen ist. Oder wie empfindest du das?
Ja, von Anfang bis Ende, ne?
Ja.
Also früher habe ich noch Taufen begleitet tatsächlich auch. Ja. Das mache ich heute nicht mehr. Ich hatte mal ein Wochenende Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Also nicht nahtlos hintereinander, aber so Freitag, Samstag.
Krass, ja.
Ja, es ist das, was ich eben sagte, genau. In dem Moment sein, und ich finde oft im Alltag sehr, sehr schwer innere Ruhe. Selbst wenn ich, das hatten wir ja eben schon, in einem leeren Raum, in einem menschenleeren Raum bin, in einem ruhigen Raum, vielleicht noch entspannende Musik dazu, was das ja eigentlich fördern soll. Und ich da ganz oft merke, je ruhiger es im Außen wird, wird es lauter in mir dann oft. Aber nicht laut im Sinne von, es ist so ein, dann kommen die Themen hoch.
Ich wollte gerade fragen, woran liegt das? Was passiert dann da? Ja, weil wenn die Ruhe da ist, was füllt diesen Raum?
Weil der Geist zur Ruhe kommt und ich drücke es jetzt immer so aus, die Seele, die in dir wohnt, in mir wohnt, um mal bei mir zu bleiben, dann anklopft und sagt, und dich erinnert, glaube ich.
Gibt es da irgendwelche Themen, wiederkehrende Themen, die dich deine Seele erinnert?
Ja, also deshalb sitzen wir hier. Männlichkeit zum Beispiel. Ne?
Haderst du mit deiner Männlichkeit? Oder?
Nee, gar nicht. Nee. Also ich habe ja eben schon erzählt, dass es eine Zeit gab, wo ich erkannt habe, okay, ist das eine Männlichkeit, die ich so leben möchte, wie ich sie jetzt die ersten Jahre meines Lebens gelebt habe? So. Hadern überhaupt nicht. Sondern es hat eher mit Reflektieren zu tun, ne? Dass dann gewisse Themen da hochkommen. Großes Thema beim Thema Männlichkeit ist Papa sein, ja. Entweder wenn du Papa werden möchtest, Papa bist, Papa warst, vielleicht auch. Genau. Und diese Themen, die dann da hochkommen, anzuschauen, damit man sie ein bisschen beruhigen kann, die Anteile, die da hochkommen. Und weil du es gerade erwähnt hast mit den Trauerfeiern oder den Beerdigungen, da erzähle ich immer sehr gerne von tatsächlich, weil das schöne Momente sind. Das können viele Leute nicht verstehen, wenn ich sowas sage. Also ganz oft, wenn ich von einer Trauerfeier komme oder danach ist man noch verabredet oder so, dann erlebe ich auch ganz oft, dass die Leute fragen, und wie war's? Ach nee, war ja eine Beerdigung. Und ich dann ganz offen sage, nö, kannst du fragen, wie es war. Also ich habe eine eigene Wahrnehmung. Es ist ja klar, dass es kein, wobei ist das so klar, dass es ein Freudenfest ist. Das ist ja auch wieder eine kulturelle Frage jetzt. Ne? Mhm. Muss man jetzt gar nicht aufmachen, das Fass. Aber für mich sind es schöne Momente, weil es ganz im Kern die gleichen Momente sind, die ich mit Menschen teile, wie es bei einer Hochzeit ist, wie es bei einer Taufe ist, bei einem Geburtstag, bei einem Eröffnungstanz auf einer Hochzeit, damals wieder mit diesen hohen Erwartungen. Und bei den Trauerfeiern kommt halt noch hinzu, dass das nochmal, wie du eben sagtest, bei Hochzeiten gibt es, da muss ich nicht so viel für ein positives Setting machen. Da kommen meine gefühlvolle Stimme eher noch obendrauf, ja, obendrauf auf die Hochzeitstorte als Sahnehäubchen. Und bei Trauerfeiern hilft es, Abschied zu nehmen tatsächlich.
Ich glaube, oder so stelle ich es mir vor, dass da ja auch sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt ist. Also eine Empathie, die auf deiner Seite vorhanden sein muss. Mhm. Du kannst jetzt ja nicht irgendwie, ich will jetzt nicht diesen falschen Titel sagen, aber
Liedauswahl,
ja, zu werden. Genau, du kannst nicht einfach alles singen.
Ja, so. Ja, absolut. Ja.
Und auch nicht wahrscheinlich, also selbst wenn du die richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Lieder wählst, die ja auch nicht mit jeder Tonalität dann belegen.
Mhm.
Ich glaube, oder so sehe ich das, wenn ich es mir jetzt vorstelle, du musst ja auf die Situation eingehen. Wie ist die Stimmung dann? Sind das jetzt Menschen, die dankbar sind für die Zeit, die sie mit dem Verstorbenen verbracht haben, also für die Zeit, die sie verbringen durften? Oder ist die Trauer, weil es vielleicht ein ganz schlimmer Verlust war, ein junger Mensch, so tief, dass da gar keine Möglichkeit ist, da irgendwas Fröhliches rauszumachen, sondern mehr, dass du mehr der Trostspender sein musst.
Genau, das
ist es. Du kannst es ja nicht, genau, nicht als Schablone auf jede Trauerfeier legen wahrscheinlich.
Genau, ich trage ein bisschen dazu bei, das bekomme ich auch als Feedback. Der Abschied war ein bisschen leichter, ist zum Beispiel sowas, ja, was ich oft höre. Oder die Liedauswahl treffe ich auch nicht alleine, das mache ich mit den Angehörigen vorab. Und da fließen Ideen, Wünsche ein. Das war der Lieblingsinterpret der verstorbenen Person. Das war das Lied, was sie immer gehört hat, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder sowas. Was für mich eine ganz große Erkenntnis gewesen ist, und das hat so ein bisschen damit zu tun, Männlichkeit leben und zu gucken, ist das das, was ich möchte. Sehr viele Jahre meines Lebens gedacht, dass eine gewisse Traurigkeit, die ich so in mir hatte, dass das meine Traurigkeit ist. Und ich wusste aber nie, warum das so ist, also wo das herkommt, bis ich verstanden habe, dass ich in der Lage bin. Ich fand es so schön, dass du es eben gesagt hast, auch dass du so sensibel bist und Schwingungen aufnimmst, von anderen vor allem. Und als ich das verstanden habe, dass diese Traurigkeit gar nicht von mir ausgeht, sondern von eventuell Menschen in meinem Umfeld, habe ich verstanden, dass ich die Gefühle haben darf und auch zulassen darf und auch durchleben darf, aber dass ich das nicht bin. Ja, man sagt so schön, du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Ja. Und das hat mir dann auch erst die Tür geöffnet zu sagen, ich möchte Menschen auf diesem Weg bei einer Beerdigung begleiten, weil ich verstanden habe, dass diese Stimmung, diese Gefühle und Emotionen, die da in einer Kirche, einer Trauerhalle, an einem Grab einfach mitschwingen, so nenne ich es jetzt, diese Energien, die da schwingen, dass ich die nicht annehmen muss, sondern ich sagen kann, ich stehe hier und bin trotzdem, ja, das klingt komisch, aber ich bin trotzdem gerade fröhlich. Weißt du, wie ich das meine? Das hat ein bisschen natürlich auch dieses, ich bin hier professioneller Dienstleister, ja. Ich möchte auch hier nicht in Tränen ausbrechen. Es gab durchaus Beerdigungen, die mir unglaublich nahe gegangen sind. Genau, also ein bisschen Professionalität ist das.
Na, du kannst ja auch gar nicht in Tränen ausbrechen. Also du könntest ja nicht singen.
Mehr schwierig. Wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Aber die schöne Erkenntnis war, dass ich das auch nicht muss. Ja. So, sondern ich kann den Menschen diesen Trost dann auch nur geben, wenn ich sage, hey Leute, ich bin hier, ich bin empathisch genug, um zu verstehen, was das gerade hier für euch bedeutet. Ja. Ne? Und das, was du gerade sagtest, war es ein... Ja, was Schlimmes, warum der Mensch aus dem Leben geschieden ist, damit beschäftige ich mich gar nicht so sehr. Das ist ein besonderer Rahmen, übrigens auch bei fröhlichen Anlässen. Ne? Also ich bin mir auch immer bewusst, dass ich da in einen Rahmen reinkomme, der grundsätzlich sehr intim ist. Beerdigung manchmal noch ein bisschen mehr als Hochzeit. Da sagst du dann auch mal den Kollegen, die eigentlich drei Büros weiter sitzen, ja komm, wir laden die auch noch ein, sind halt nette Typen. Das machst du, glaube ich, bei einer Beerdigung nicht so unbedingt. Ne? Da kommt dann wirklich so der Kern vielleicht zusammen. Genau, aber bin mir bewusst, dass ich da in einen Rahmen reinkomme, wo es nicht selbstverständlich ist, dass ich da rein darf. Aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und das hat was mit dieser inneren Standfestigkeit zu tun.
Ja.
Nichtsdestotrotz, es gibt Beerdigungen, wie gesagt, da sitze ich im Auto, Stunde Heimfahrt, die ich dann auch mal weinen kann.
Ja.
Und das aber auch zulassen kann. Und das ist so wichtig.
Würdest du denn deine Sensibilität und Empathie, die du ja zu haben scheinst, als männliche Eigenschaft betiteln?
Eine menschliche Eigenschaft, ja. Weil diese Sensibilität, die haben wir alle. Ich glaube, dass wir die alle haben. Und da hole ich jetzt die Frauen dann mal mit ins Boot. Oder Menschen, die sich als Frau fühlen oder als Mann fühlen. Ja, es ist besonders männlich. Ich glaube eben, dass es dieses Gleichgewicht ist aus verschiedenen Facetten. Ich habe neulich einen Post gemacht auf Instagram, wer mal gucken möchte, ein komplett rosa Bild mit dem Hashtag Männlichkeit. Und da habe ich oben drüber geschrieben dann auch, na, was macht das mit dir?
Ja.
Hast du einen rosa Pullover in deinem Kleiderschrank vielleicht? Hast du mal dir die Fingernägel eigentlich bunt lackiert? So, also bewusst ein bisschen provoziert natürlich auch. Hab auch Feedback gekriegt, das in jede Richtung ging. Ne? Also auch von Männern, die gesagt haben, natürlich habe ich keinen rosa Pullover. Wo ich dann aber auch zurückgeschrieben habe, warum denn nicht? Nicht mehr um zu provozieren, sondern um einfach mal zu fragen, warum denn eigentlich nicht? Ne?
Ja.
Und das passt so ein bisschen zu dem, deshalb ja auch der Podcast, um anderen Männern, anderen Menschen zu zeigen, dass vor allem Gefühle kein Geschlecht haben. Ne? Also, wenn ich in eine Bücherei reingehe, wenn ich in einen Klamottenladen reingehe, es hat mich schon immer genervt, dass da steht, für Jungen, für Mädchen. Tatsächlich, da machen wir jetzt nochmal ein ganz anderes Fass auf, so, ne?
Naja, aber es sind ja schon Schubladen, die da aufgemacht werden und Klischees, die bedient werden.
Genau, und zwar in einer Entwicklungsstufe, wo du eigentlich versuchen solltest, kleinen Menschen, Kindern beizubringen, hey, es ist völlig, völlig egal. Mein Sohn hat auch lila Pullover getragen. Das hat irgendwann aufgehört, weil die äußeren Einflüsse dazu kamen. Sprich Schule, andere Kinder, die wiederum ja andere Eltern haben, die das dann doch noch sehr klischeehaft, rollenhaft sehen. Ja? Das habe ich in diesem Instagram-Post auch verwurstet. Warum habe ich blau für mein Logo genommen? Warum mache ich hauptsächlich Posts mit bläulicher Farbe? Ja klar, hängt das auch in mir drin, logischerweise. Ja? Ich habe auch keinen rosa Pulli übrigens.
Tatsächlich war lila meine erste Lieblingsfarbe.
Ach cool, ja.
Und ich erinnere mich noch an einen Pullover, den ich als Kind hatte. Das war mein Lieblingspullover. Das war ein richtig dunkel lilaner Pullover mit einem gelben Aufdruck. Mhm. Den finde ich heute noch toll, wenn ich so dran denke.
Wie sehr kannst du das heute zulassen als, ich sag mal, erwachsener Mann, dass du gewisse Dinge, wo die Gesellschaft, wo auch Menschen direkt drumherum vielleicht komisch gucken würden?
Also ich sag mal so, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich es jetzt sage oder nicht. So, und das ist schon aussagekräftig genug, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es mein einziger lila Pulli war.
Mhm.
Und das hat bestimmt Gründe und die sind nicht darin begründet, dass mir die Farbe dann irgendwann nicht mehr gefallen hat. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch meine Lieblingsfarbe ist. Als Künstler, Kreativer habe ich viele Lieblingsfarben oder mag viele Farben. Aber ich denke schon, dass da vieles, dieses mitschwingt, sowas, ein Junge trägt das nicht.
Mhm.
Und das ist mit Sicherheit der Prägung über Generationen geschuldet.
Das sind jetzt viele Dinge, die so im Außen passieren. Aber kennst du es mit Gefühlen und Emotionen, die hochkommen und du, egal ob du alleine bist, weil auch da traut man sich auch oft nicht Gefühle zuzulassen. Man sollte ja meinen, wenn ich alleine in einem Raum sitze, ich weiß, hier kommt die nächsten 2 Stunden keiner rein, könnte ich diese Emotionen ja zulassen. Ich kenne das aber von mir, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich noch nicht mal das vor mir selbst mich getraut habe.
Das heißt, auch wenn du allein zu Hause bist, traust du dir nicht den pinken Pulli rauszuholen.
Ich habe ja keinen.
Ach so, ja, das sagst du jetzt hier.
Gruß an die Community, vielleicht möchtet ihr ja.
Vielleicht hat jemand einen rosa Pulli übrig.
Genau. Mittlerweile geht das. Also mittlerweile kann ich auch weinen, egal ob Menschen dabei sind oder nicht. Aber kennst du das auch?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn ich dann allein bin, habe ich nicht so das große Problem damit. Aber das Thema dabei ist, glaube ich, dass diese Glaubenssätze, die Klischees, die so tief in unserem Hirn drin sind, einfach auch aufploppen, auch wenn man alleine ist.
Mhm.
So. Und ich kam jetzt ja von der Frage mit ganz bewusst provokant, ob du Sensibilität und Empathie als männliche Eigenschaft ansiehst, weil ich persönlich glaube, dass in der Mehrheit der Gesellschaft das eher zu der Weiblichkeit zugeschrieben wird. Ein Mann hat stark zu sein, ist ein Mann oder Maus. Das ist mein Bild, was ich, glaube ich, viel von Männlichkeit habe. Und passt das zusammen? Passt das in deinem Kopf zusammen, sensibel zu sein und stark zu sein?
Unbedingt. Ja. Sonst könnte ich zum Beispiel auch nicht das machen, du wahrscheinlich auch nicht. Wenn du diese Sensibilität in deinen Bildern, in der Musik, in dem Verschmelzen miteinander, in den sehr gefühlvollen Aussagen, wenn wir jetzt in den Film Where's Now nehmen, wenn du das nicht spüren könntest und dafür sensibel wärst, könntest du gleichzeitig nicht die Stärke haben, die Standhaftigkeit, das Durchsetzungsvermögen zu sagen, ich mache jetzt diesen Film, ich reise durch die Welt, ich setze mich danach nächtelang hin und schneide diesen Film. Also für mich gehört das zwingend zusammen. Gleichzeitig, und das ist ja einer der Hauptgründe, diesen Podcast zu machen, sehe ich das genauso, dass das in der Gesellschaft eben noch nicht angekommen ist. Andersrum übrigens genauso, ne? Dass Frauen oder Personen, die sich als Frau fühlen, auch lernen dürfen, Stärke zu entwickeln.
Absolut.
Vielleicht ein bisschen mehr mannhaft sein. Ne?
Ja, das ist halt die Frage, ob Stärke männlich ist oder ob es einfach nur menschlich ist.
Genau,
es ist menschlich sein darf.
Und
ich habe das Gefühl, dass die Frauen uns da mal wieder einen Schritt voraus sind und dass sie sich auch für sich annehmen und zugestehen, stark sein zu dürfen, selbstbewusst sein zu dürfen. Und dass wir Männer vielleicht dem noch ein bisschen hinterherhängen, uns das zuzugestehen, auch mal Schwäche zeigen zu dürfen. Deswegen war vielleicht Sensibilität in dem Fall nicht ganz das richtige Wort, sondern Gegenteil von Stärke ist ja dann eher Schwäche. Diese Verletzlichkeit zeigen zu dürfen, und es nicht verheimlichen zu müssen, dass man auch mal weint oder dass man da vielleicht nicht so selbstsicher war oder irgendwas vielleicht nicht so gut hingekriegt hat, wie man glaubt, dass das Außen das erwartet von einem. Ist Schwäche zeigen männlich?
Ja.
Ja. Wird es männlicher?
Genau. Es darf männlicher werden.
Ja. Muss es nicht vielleicht sogar männlicher werden?
Das Gleichgewicht darf wieder kommen. Und zwar nicht nur in jedem Einzelnen, dass ich meine weiblichen Anteile, meine männlichen Anteile, diese ganzen Facetten alle zulassen darf, sondern, und das ist das, glaube ich, was du so ein bisschen meinst, dass das dann Auswirkungen auf Gesellschaft, auf ein Land, auf ein Kontinent und auf das Globale hat.
Ja.
Aber es geht, und das ist das, wo viele dann sagen, ja gut, aber ich kann da ja nichts ändern, sagten 82 Millionen. Das ist ja genau das.
Ja.
Ne? Mir lag gerade die Frage auf den Lippen oder die Vermutung auf den Lippen, du wirst wahrscheinlich eine Frau zu Hause haben, die dir auch die Möglichkeit gibt, dich zu öffnen.
Ja.
Genau. Und damit geht's los. Es geht damit los, dass wir uns gegenseitig, und das ist übrigens völlig egal, ob ihr jetzt eine Frau zu Hause sitzen habt oder einen Mann, dass wir Menschen finden, die uns das ermöglichen. Uns Männern. Ich bleibe jetzt mal gerade bei uns Männern.
Aber brauchen wir immer einen an unserer Seite? Ich meine, ist ja nicht jeder jetzt in der Partnerschaft. Geht es nicht vielmehr auch darum, dass wir uns das auch selbst erlauben, das sein zu dürfen? Also ich hatte ja vorhin zum Beispiel über meine chronische Erkrankung erzählt, was ich früher nie getan hätte. In der Schulzeit habe ich es nach Möglichkeit allen verschwiegen. Da haben sie vielleicht nur gedacht, was mit dem schon wieder los? Kann er nicht dabei sein? Oder dies oder jenes, hat er keine Lust? Zieh nicht so ein Gesicht. Habe ich ein Gesicht gezogen, weil es mir einfach nicht gut ging. So. Jetzt offen damit umzugehen, damit auch ein Tabu aufzubrechen. Und ich hatte neulich tatsächlich über das Thema auch einen großen, ganzseitigen Artikel im Hamburger Abendblatt.
Mhm.
Hätte ich nie gemacht. Und ich glaube auch, dass es Leute in meinem Umfeld gibt, die sagen würden, ist er denn des Wahnsinns, das zu machen? Das kann er doch nicht machen. Der ist ja selbstständig. Der hat ja auch Kunden, die das vielleicht lesen. So, wenn der jetzt sich als schwach oder verletzlich darstellt, dann der muss doch Stärke zeigen, weil er ja auch zeigen muss, dass er seinen Job hinkriegt und verlässlich ist oder was auch immer.
Mhm.
Ich glaube aber, dass da eine ganz große Chance drin liegt. Wenn du sowas zu verschweigen oder nicht damit offen und ehrlich umzugehen, hemmt ja auch total.
Mhm.
Also nicht nur, dass es krank macht sogar, noch weiter krank macht, wenn man nicht offen zu sich selbst und zu seinem Wesen steht. Und in meinem Fall ist diese Erkrankung natürlich ein Teil meiner Vergangenheit und meiner Geschichte, mit der ich jetzt auch rausgehen möchte und ein Stück weit auch Vorreiterrolle sein möchte oder die Rolle einnehmen möchte, damit andere nicht so wie ich jahrzehntelang das hinterm Berg halten müssen.
Mhm.
Es kann wegbereitend sein für andere, für die Gesellschaft, aber selbst einem auch den Druck nehmen, dann sagen, ja, ich bin vielleicht an manchen Tagen oder an manchen Situationen nicht so belastbar oder schwächer, habe mir aber einen Weg gesucht, wie ich es bestmöglich kompensieren oder damit leben kann. Und dann gibt es auch keine Angriffsfläche mehr so sehr.
Mhm.
Kennst du das?
Ich kenne das und da muss ich gerade an ein Zitat denken, was Atze Schröder in deinem Film gebracht hat. Ich muss es ablesen, damit ich es auch korrekt wiedergebe. Ja. Atze Schröder hat gesagt, ich bin so, so dankbar für mein Leben. Wenn morgen die Kiste zuklappen würde, müsste ich immer noch sagen, es hat sich total gelohnt.
Ja, total stark.
Ja, gerade von jemandem wie Atze das zu hören, der ja, nee, ist klar und er den Proll aus dem Kiosk gespielt hat. Dass so ein Mensch sich vor eine Kamera setzt und er weiß, es wird veröffentlicht, er lässt das zu, er lässt los, hat man ganz am Anfang und sagt, was ihm ins Gefühl gerade kommt. Und um da so ein bisschen diese Kiste zuzumachen, das ist wichtig, dass das immer mehr passiert. Dass immer mehr Menschen, immer mehr Männer nach draußen gehen und sagen, hey, ist alles cool, mach das mal, leb das mal, leb das mal nach außen. Ich habe für mich gemerkt, dass das der Weg ist, um glücklich Herr zu werden und um zufriedener zu werden. Und dann bist du auch viel harmonischer mit deinem Umfeld und mit deiner Umwelt. Definitiv.
Was ja nicht heißt, dass jetzt jeder sofort losheulen muss. Also
nein,
es gibt
nicht.
Ja auch unterschiedliche nein. Menschen, unterschiedliche Emotionen, Umgang mit Emotionen, Bedürfnisse, solche und solche. wie du sagst, in deiner Ankündigung. Mhm. Authentisch sein ist es vielleicht einfach, ne? Mhm. Und nicht zu versuchen, ich muss jetzt aber, um ein richtiger Mann zu sein, der Atze aus der Fernsehsendung sein, ja, sondern ich bin der, der ich bin, und das ist auch gut so. Mhm. Ich kann gar kein anderer sein. Ich kann es versuchen, die Rolle zu spielen, aber wie echt und gefühlt ist es dann auch, wie sehr entferne ich mich von mir selbst dann auch. Immer anderen gefallen zu wollen, ist auch irgendwie anstrengend.
Oh ja.
Mal ganz abgesehen davon, dass man vielleicht auch vergisst irgendwann, wer man dann wirklich ist. Mhm. Und auch wenig greifbar ist für die Leute draußen.
Das ist schön gesagt, ja.
Du hattest gerade aber gesagt, einen Partner an der Seite zu haben. Vielleicht ist es auch gar nicht nur ein Partner, vielleicht ist es auch irgendwas anderes, was einem das Gefühl von Heimat gibt, anzukommen irgendwo.
Ja, das muss keine Partnerin, kein Partner sein. Das kann ein guter Freund sein, das kann ein Coach sein.
Vielleicht auch ein Ort.
Kann ein Ort sein. Du hast eben erzählt, du fährst gerne mal zurück zu deinen Wurzeln. Ne? Das kann alles sein. Das kann ein Geruch sein, manchmal. Ja, ja, ja. Ne? Das kann ein Lied sein, weil wir es eben viel von Musik hatten.
Spürst du Druck in dir, irgendwas schaffen zu wollen, irgendwas geben zu wollen? Gibt es irgendwas Größeres, Ganzes, was eine Mission, der du hinterher eiferst? Oder?
Also ich würde es erstmal separieren. Seitdem ich mich sehr wichtig nehme, geht es mir besser, bin ich glücklicher, lebe ich mehr so, wie ich das möchte. Und das andere ist dieser Erwartungsdruck. Und ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass es, gerade wenn du beginnst, so zu leben, wie du das für deine Wahrhaftigkeit hältst, sage ich mal, dass das mit dem Erwartungsdruck sich automatisch ein wenig beruhigt. Das ist zumindest das, was ich spüre. Ich kann da nicht für andere Menschen oder Männer sprechen, weil dieser Erwartungsdruck ja auch oft gar nicht von dir kommt, sondern von außen auferlegt wird.
Siehst du das so, ja?
Ja, ich sehe das so. Ja, ich spüre das. Ich spüre das, wenn von, auch heute noch, klar, ich kann mir auch selber Druck machen. Ich kann zu jeder Hochzeit, zu jedem Auftritt fahren, zu jedem Podcastgespräch fahren und sagen, okay, das muss heute das absolut allerbeste Gespräch werden, was es gibt. Kann ich machen. Wenn ich aber hinfahre und tatsächlich mir sage, um jetzt mal bei dir zu bleiben, ich habe mir diesen Mann aus gewissen Gründen ausgesucht für mein Gespräch. Wir haben hier beide Notizen vor uns liegen, beide Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, ein paar haben wir gefragt, ein paar aber auch nicht.
Erst recht nicht in der Reihenfolge, wie sie aufgeschrieben waren.
Genau, das sowieso nicht. Ja, das ist auch spannend, ne? Dass man so vorher denkt, okay, und wenn er das dann antwortet, dann kann ich die Frage stellen, weil die passt ja dann super. Das funktioniert überhaupt nicht.
Schon ist man 3 Kilometer weiter.
Ja. Genau. Und auch da wieder zulassen. Ja, lass es fließen. Klar. Alles gut. Genau, also das nicht so viel innerer Druck. Und das funktioniert besser, wenn du für dich erkennst, wie du wirklich leben möchtest. Ja.
Und wie möchtest du leben?
Mit weniger Druck und mit mehr innerer Ruhe. Deshalb mehr singen, mehr Menschen wie dich treffen auf jeden Fall, die nach einer Aussage wie eben sagen, oh Gott, ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Ja, sollst du und solltet ihr, weil das, ja, haut raus. Das ist total wichtig, ja. Und das versuche ich, wir haben es im Vorgespräch, habe ich dir das mal gesagt, nach dem Motto, ich mache das jetzt einfach. Ja. Das ist so ein ganz saloppes Mantra, will ich mal sagen. Ich mache das jetzt einfach. So, und das soll nicht klingen, dass ich das jeden Tag zur Perfektion beherrsche. Ich habe es schon mal gesagt, diesen Podcast hier habe ich Monate vor mir hergeschoben, obwohl alles fertig war. Technisch, ideenmäßig, es war alles da, es waren schon Gesprächspartner da, die mich schon genervt haben, wann können wir denn endlich zu dir kommen? Ja, und sich da immer mehr drin üben, zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal.
Ja. Und dann auch wirklich machen. Das kann ich komplett unterstreichen, denn ging mir genauso. Man sieht dann auf Facebook oder Instagram oder auf der Website immer das fertige Produkt. Und vielleicht gibt es draußen noch ein paar Leute, die sagen, oh, jetzt ist dieser Film da, den hat er aber vielleicht toll gemacht oder auch nicht so toll gemacht. Und vielleicht sich selbst limitieren, indem sie sagen, so, oh, das könnte ich ja nie machen, sowas. Oder das ist ja ganz schön viel Arbeit, wie hat er das hingekriegt? Ich habe auch ewig gebraucht, loszulegen. Mhm. Bis ich es einfach gemacht habe.
Den ersten Schritt zu machen.
Den ersten Schritt machen und sich auf die Reise begeben. Hm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Wunsch oder meine Kernmessage an alle. Geht einfach los. Guckt, was es gibt. Mhm. Begebt euch auf eure Reise. Ihr seid schon auf der Reise. Ihr habt alle euren Weg schon hinter euch. Aber guckt vielleicht ab und zu mal ein bisschen bewusster hin. Mhm. Achtsamer für den Moment. Reflektierender, was mache ich da eigentlich gerade? Spürt in euch rein, ist es das wirklich, was ich will? sind meine Bedürfnisse gestillt, befriedigt, wie auch immer? Was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Und das ist das, wo ich wirklich die Menschen einladen möchte. Das ist auch die Inspiration, die ich jetzt über den Film transportieren möchte, über das ganze Projekt transportieren möchte, sich durch andere Menschen, durch eine Gemeinschaft vielleicht auch, durch den Austausch mit anderen Menschen dazu aufzurufen, hört mal zu, was andere sagen. Vielleicht haben sie ganz gute Ideen oder ganz gute Tipps oder Tricks oder Ratschläge oder einfach auch nur schöne Geschichten, die, es muss ja auch nicht immer direkt einen praktischen Nutzen haben. Vielleicht ist es einfach auch nur schön, da zu sein und
Impulse
sich auszutauschen.
Geben, ne? Ja, schön, dass du die Einladung angenommen hast, damit wir uns hier austauschen. Ne?
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und ich glaube, dass wir so einen Austausch haben, dass wir da auch sehr, sehr gleich schwingen, auf einer Ebene sind. Mhm. Gleiche, wenn man es so nennen möchte, Mission haben. Mhm. Vielleicht würdest du diesen Aufruf auch unterstreichen und zumindest bei mir wird es jetzt demnächst auch noch was geben, worauf die Leute sich freuen dürfen. Mhm. Ein Zusammenkommen, ein Community-Zusammenkommen in Form einer Heldenreise, wo Menschen, die genau sich dadurch angesprochen fühlen, zusammen sich treffen, durch Corona jetzt leider erstmal nur online, aber dass wir uns gemeinsam auf die Reise begeben, mit Wegbegleitern, die gleich ticken, die sich wünschen, andere unterstützen zu können. Und ich glaube, das ist es einfach auch, sich nicht immer nur zu gucken, was kann ich mitnehmen, sondern auch zu geben, was kann ich an Inspiration geben und genau dadurch viel mitzunehmen, durch diesen Austausch mit Gleichgesinnten. Ja, und darauf freue ich mich schon sehr, diese Reise weiterzugehen, immer wieder neue Leute zu treffen, einfach auf der Straße vielleicht mal jemanden anzusprechen.
Einen schönen
Tag.
Oder
auch nur zu lächeln.
Oder einen schönen Tag zu wünschen.
Ja. Ganz genau.
Ich habe noch 3 Fragen für den Schluss für dich.
Ui, da bin ich mal gespannt. Vielleicht finde ich auch noch 1 oder 2 für dich. Schieß mal los.
Was dürfen Männer deiner Meinung nach endlich mal lernen?
Männer dürfen lernen, Schwäche zu zeigen. Wir haben es gerade schon gesagt. Also ich denke, keiner kann immer stark sein. Und selbst wenn er irgendwie muskelbepackt ist oder total kompetent in seinem Bereich, es wird immer irgendwas geben, wo er nicht der Stärkste ist. Auch nicht sein muss. Man muss nicht jede Situation im Leben beherrschen oder mögen. Aber jeder wird sich irgendwo unsicher fühlen. Mhm. Und das ist okay.
Hast du auch noch eine?
Ja. Hast du einen Nummer-1-Tipp für alle Suchenden da draußen?
Man hört mich denken. Ganz spontan. Und das ist jetzt gar nicht, weil du mir gegenüber sitzt, schaut euch mal den Film an. Weil es Impulse gibt für Menschen, die meiner Meinung nach gesucht haben, vielleicht immer noch suchen, aber auf jeden Fall jeder für sich einen Teil gefunden hat. Und da muss ich gerade an meine Partnerin denken, wenn ich irgendwas verlegt habe und etwas suche, dann guckt sie mich an und sagt, du sollst nicht suchen, du sollst finden. Das nur als kleiner Sidekick. Ja, guckt euch den Film an und guckt euch Dinge an, beschäftigt euch mit Dingen. Ich habe gestern ein Musical besucht. Schaut euch Dinge an, die euch inspirieren. Umgebt euch mit Menschen, die euch weiterbringen. Nicht weiterbringen im Sinne von, da verdiene ich noch mehr Geld, da werde ich noch bekannter durch irgendetwas. Ja, Inspiration. Umgib dich mit Dingen, Wesen, Menschen, Energien, wo du danach sagst, wow, irgendwie, also das war gut. Du musst es nicht beschreiben können. Fühl das einfach.
Ja, schön.
Fühl du doch mal, du würdest mit deinem 80-jährigen Ich auf einer Bank sitzen.
Aha, die Frage habe ich schon gemutmaßt. Die genau. Habe ich nämlich schon mal gehört.
Die kommt immer. Und was würde dieses 80-jährige Ich deinem heutigen Ich liebevoll mit auf den Weg geben?
Ja, erstmal würde ich mich freuen, dass es dieses 80-jährige Ich gibt, das mir dann sagen kann, hey, du hast noch Zeit, genieß die Zeit, nutz die Zeit und vielleicht schaffst du es hier und da ein bisschen locker zu lassen und nicht alles ernst zu sehen und das Leben tatsächlich zu genießen. Ja.
Schön.
Was ist denn für dich wahrer Reichtum?
Hm. Also ich, das Erste, woran ich nicht denke, ist Geld, finanzielle Mittel. Gehört gleichzeitig dazu auch. Nur auch da wieder, weil hier zwei Freiberufler und Menschen sich gegenüber sitzen, die ihre Berufung so ein bisschen leben oder erkannt haben, warum sie hier sind vielleicht auf diesem Planeten, um gewisse Dinge zu tun. Das Reichtum erstmal, das ist, was du bekommst, nicht nur finanziell, aber auch finanziell, sondern eben auch von deiner Gefühls- und Emotionswelt, wenn du die Dinge tust, die du tust. So, und deshalb habe ich ja eben auch gesagt, ich will jetzt hier keinen 9-to-5-Job irgendwie ausklammern, weil es gibt auch Menschen, die gehen von 9-to-5 in ein Büro, arbeiten da ihre Sachen ab und sind glücklich,
ja,
glücklicher als wir vielleicht. Also ohne das jetzt werten zu wollen.
Das stimmt, da gibt es auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also genau. Deswegen, da muss jeder
also du
auf
musst,
sich selbst schauen. Ne?
Genau, du musst kein Freiberufler werden, um das zu finden, ja, sozusagen. Ja, Reichtum. Schwierige Frage. Und vielleicht steckt der in viel mehr kleinen Momenten und Kleinigkeiten drin, als wir das oft sehen möchten. Ne? Weil klar, Reichtum, ich weiß nicht, das zweite Bild, was man im Kopf hat, ist Dagobert Duck, der durch seinen Geldspeicher schwimmt. Ja, weil reich sein wird halt viel mit monetären Dingen zum Beispiel in Verbindung gebracht. Ja, aber das ist oft, glaube ich, mehr in den kleinen Momenten. Also ich empfinde das, was wir hier gerade tun, auch als Reichtum. Ne?
Toll.
Und wenn wir gleich leckeren Crepe essen gehen,
dann werden wir sogar reichhaltig noch.
Reichhaltig. Genau, ja. Ja, aber schöne Frage. Ja, vielen Dank dafür. Das ist gut.
Hast du noch eine?
Ich habe eine, das wäre tatsächlich jetzt die allerletzte, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ich hätte auch noch eine. Schieß mal los.
Ja, ich habe sie mir als letzte Frage aufgeschrieben, weil sie zum einen so einfach klingt und so naheliegend klingt, aber ich bin einfach gespannt, ob du eine Antwort für dich darauf gefunden hast. Where is now?
Wo ist jetzt? Das ist eigentlich meine Abschlussfrage immer, die ich eingestellt habe, ja.
Sollen wir beide versuchen, eine Antwort darauf zu finden?
Ich glaube, es ist einfach die Zeit. Es ist das bewusste Wahrnehmen des Moments. Möglichst oft, möglichst intensiv und auch nicht immer nur die schönen Momente vielleicht, sondern auch gerade die traurigen oder schmerzhaften. Auch wenn sie traurig und schmerzhaft sind, man ist immer so geneigt. Mir ging es zumindest immer so, das möglichst schnell abzuhaken. Aber wir brauchen sie trotzdem als Pegel. Also wenn wir immer glücklich sind, wissen wir gar nicht, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Und dann wird glücklich zu normal.
Mhm.
Also wir brauchen diese Täler im Leben, um die schönen Höhepunkte auch besonders genießen und feiern zu können. Aber dann auch wirklich.
Mhm.
Und vielleicht hinzugehen und zu sagen, womit wir wieder bei der Erwartungshaltung wären, nicht das Optimum, das Perfekte als Normalzustand anzustreben, weil es dann einfach auch nicht gewertschätzt und als besonders wahrgenommen werden kann, wenn es schön ist und gut läuft. Also wir brauchen beides. Und das trainieren wir, glaube ich, in jedem Moment.
Das würde ich gern so stehen lassen. Also das, ja, würde ich tatsächlich, wie man so schön sagt, unterschreiben. Und ich lasse es deshalb stehen, weil ich es nicht so schön hätte formulieren können, glaube ich.
Ich hatte ein bisschen Angst vor der Frage, weil ich habe es mir sehr einfach gemacht. Wenn ich den anderen Menschen diese Frage stelle, dann war ich immer nur als Moderator da oder Fragensteller. Und habe mich schön aus der Affäre gezogen. Und ich habe auch gerade überlegt, ob es einfach nur eine Kopie dessen ist, was ich von anderen gehört habe. Aber ich glaube, es ist, vielleicht ist es diese Essenz, die ich aber auch selbst spüre, die ich so auch raustragen möchte. Ja.
Voll schön.
Und das sehe ich tatsächlich auch. Und das wäre meine letzte Frage an dich. Als eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, weil wir einfach so unfassbar viele Ablenkungsmöglichkeiten haben durch Social Media und Co., die es einfach machen, den Moment nicht wahrzunehmen und ihn verstreichen zu lassen. Würdest du das auch so unterstreichen oder was siehst du als größte Herausforderung für uns in unserer heutigen Zeit? Und wo würdest du wünschen, da, dass wir alle gemeinsam anpacken?
Also ich für mich persönlich kann ich sagen, weil du gerade gesagt hast, Momente mal verstreichen lassen. Ich habe mich neulich mit dem Wort passieren, es passiert etwas, auseinandergesetzt, wo ich gesagt habe, nicht mir passiert es, sondern es passiert mich. Ne? Man muss kurz drüber nachdenken. Eine Situation passiert mich oder ein Mensch. Also passieren im Sinne von läuft an mir vorbei, fährt an mir vorbei. Ja, und das ist es wahrscheinlich, dass wir die Momente, die wir so erleben, passieren lassen. Und auch da wieder die guten und die, wo wir vielleicht erst nachher sagen können, dass sie gut für uns gewesen sind, weil sie uns geholfen haben, diesen Weg zu bestreiten, den wir gehen. Ja, ich komme immer wieder zu der Essenz, lass das los, das ist okay, das darf dich passieren.
Ja, ja, schön. Puh, ich habe gerade noch an passierte Tomaten gedacht.
Schön, dass du nochmal eine Leichtigkeit
reinbringst. Das ist auch eine Essenz, die da irgendwie zusammengerieben wird. Vielleicht aber auch Leichtigkeit, aber auch ein Mahnmal, nicht alles nur passieren zu lassen, weil es einen sonst zerreibt. Mhm. Ja. Irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit. Ich weiß es nicht.
Das ist das Schöne. Wir wissen es beide nicht vielleicht so ganz. Und ich glaube, wir haben viele Impulse gesetzt heute.
Ich hoffe.
Für Menschen, die uns zuhören. Und schreibt uns doch auch gerne mal bei Instagram vielleicht, wie es euch gefallen hat, was ihr besonders mitgenommen habt. Es gibt, du hast eben das ganz kurz angesprochen, bald einen Online-Kurs von dir. Den würde ich sehr, sehr gerne auch noch in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken.
Genau, nähere Informationen gibt es dann auf den üblichen Kanälen.
Genau.
Und es wird verlinkt, genauso wie unsere Kanäle auch verlinkt werden.
Genau.
Und ich würde das genauso unterschreiben. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, dass wir unsere Reichweiten, unsere Communities vereinen, zusammenlegen, weil wir alle fürs Gleiche hier sind, würde ich sagen, für den Austausch. Ja, und deswegen,
vielen Dank,
Fabian, herzlichen Dank, dass du die Initiative ergriffen hast, dass wir hier in dieser wunderschönen Location uns getroffen haben und diese schöne Zeit zusammen verbracht haben.
Und jetzt gehen wir Crepe essen.
Das machen wir.
Mach's gut.
Danke.
Bis dann.
Du auch. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, teile diese Folge bei Instagram oder Facebook und berichte gerne mal, wo du den Podcast gerade gehört hast oder was dir besonders an dieser Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du magst, dann sende mir doch gerne mal einen Vorschlag, welchen Mann ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen sollte. Ich sage, fühl dich gut und bis bald.